Los,
willkommen. Prost, Gregor.
Auf den Biergeburtstag. Prost, Horst.
Und Sie hören den Biertaucher Podcast 141.
Ja, mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Agentur aus Österreich, Internetagentur aus Österreich. Und wir schreiben den 27. Jänner 2014.
Oder Zeitrechnung 3, nachdem Jörg uns gespendet hat,
ja. gesponsert hat. Danke nochmal übrigens.
Danke, Jörg. Okay, was hören wir heute? Ich habe urviel erlebt, aber vielleicht hast du ja auch was gemacht.
Ja, also ich war am FM4-Geburtstag, darüber kann ich ein bisschen erzählen. Und dann habe ich noch so zwei kleine Berichte, ein bisschen Schleichwerbung bei den YouTubern, da gab es jetzt so einen kleinen Skandal. Und das Fairphone ist da.
Das Fairphone?
Fairphone.
Fairphone, nicht Werwolf-Phone.
Nein, auch nicht, das wird es wahrscheinlich auch bald geben. Was hast du erlebt?
Okay, ich war irgendwo, was ich mir gar nicht mehr gemerkt habe, das war so eine Business-Sache. Wahrscheinlich habe ich sie auch nicht aufgeschrieben, clevererweise. Nein, also so eine, wo Leute, so die jungen, erfolgreichen Startups, ein Drink Up. Okay, ich werde es in die Shownotes reintun, ja. Und ich war aber urmüde und bin da, habe mich hingeschleppt und da stand so, ja, gratis Brötchen und Trinken und die Leute pitchen ihre Ideen und können sich vernetzwerken und können ihre Startups gegenseitig vorstellen. Da war ich halt.
Okay,
schön. Und sonst war ich sehr intensiv auf der Austria Game Jam.
Das wird ein langer Bericht.
Das, ja, und ganz viel Original nach den Bitcoinern finden Sie circa eine Stunde Original-Interviews, die ich gemacht habe mit verschiedenen Leuten. Unbedingt anhören. Besser als das, was Sie jetzt hören.
Ja. Viel besser. Immer alles, prinzipiell.
Fang du mal an. Ah ja, und YouTube habe ich auch noch geschaut.
Naja, also was mir aufgefallen ist, wenn wir so jetzt mal mit leichteren Themen einsteigen, nicht so technisch, ist mir aufgefallen, das wurde letzte Woche durchs Internet getrieben, ein Bericht, dass YouTuber die Spielerezensionen machen, die sieht man ja, diese kleinen Videos.
Wo sie dann so Geld kriegen und sich kaufen lassen.
Richtig, ist jetzt rausgekommen.
So klein, so blöd.
Das ist rausgekommen, dass es sich teilweise, dass es da Bonuszahlungen gibt von großen Konzernen wie Microsoft oder Electronic Arts hat es auch zugegeben. Wenn sie wohlwollend über die ein oder andere Konsole oder Spiel berichten.
Wobei wir jetzt fairerweise sagen müssen, ja, warum sollen für genau diese Praxis nur die großen Zeitschriften Geld kriegen, ne? Warum nicht auch der kleine Maxi von nebenan?
Das Problem liegt ja da auch, finde ich, eher in der Deklaration, als dass man, dass die, das müssen halt Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben und da ist man dann halt in der Falle. Gerade als kleiner YouTuber, ich meine, was ist die größte Währung auf YouTube oder einer der größten Währungen ist so die gefühlte Authentizität. Das heißt irgendwie, du siehst den Typen in seinem Wohnzimmer sitzen und er berichtet und du hast das Gefühl, okay, das ist ein Gamer wie ich und ich schlucke diesen diese Rezension und nehme das eigentlich für voll. Und dem ist halt nicht so. Es wird dann halt in der weiteren Berichterstattung halt auch beschrieben, die Szene von diesen YouTubern ist auch sehr eigen, gerade für Spielerezensionen machen, weil man ist relativ, wenn man Erfolg hat, schnell verleitet, sich einem Netzwerk anzuschließen, sind Zusammenschlüsse.
So Promotion-Netzwerke, die dann ihre Klicks gemeinsam verkaufen.
Genau, und da kann man natürlich auch den Blogger verstehen, insofern den Videoblogger, weil gerade wenn man Spielerezensionen macht, das Bildmaterial ist ja oft geschützt und da muss man sich mit jeder Spielerfirma einzeln
zusammenschließen. Und dieser Verband macht das für dich und checkt das.
Richtig, genau. Das heißt, das ist da insofern schon besser und bequemer. Ein sehr gutes Cover, kann ich empfehlen, gibt es im Insert Moin. Ich glaube, diesen Spiele-Podcast habe ich schon öfters erwähnt.
Ja.
Vor ein paar Tagen, wo sie dann auch weitergreifend erzählen, wir sind ja durchaus auch bei größeren Spiele-Rezensionsverlagen dabei und so, dass wie das dann halt auch beim Spielejournalismus generell ausschaut. Mhm. Dass die kriegen ja Gratisproben von Spielen.
Ja.
Wie schaut es da aus?
Aber von denen sind wir es gewohnt.
Richtig, da geht man halt auch anders in der Rezeption auf. Ja. Wird jetzt groß diskutiert, kann man sich auf jeden Fall durchlesen, ist interessant, weil es ist ja durchaus, also wenn man jetzt vergleicht mit Podcasts, eine ungleich viel größere Szene der erfolgreichen YouTuber, die damit auch wirklich Geld verdienen. Und ja, hat mich überrascht. Also eigentlich nicht überrascht, sondern irgendwie so eine leise Ahnung ist dann durchaus dann auch bestätigt worden.
Tja, da wird eine ganze junge, unschuldige Generation wächst da extrem zynisch auf und mit 17 haben die schon ihre Seele verkauft. Und
ja, ich hoffe, dass die meisten Internet-User da eh nicht so schockiert sind, sondern das Internet eh kritisch rezipieren. Mhm. Und wenn man sich irgendwie für so ein Spiel oder eine Konsole interessiert, dann zapft man im Grunde, das ist jedenfalls so die von meinem Internetverhalten aus, eh mindestens 20 20 Quellen plus mhm. auf und schaut da mal,
ah, was für Informationen gefiltert werden.
Ja. Irgendwann kommt man der Verschwörung nicht mehr, aber ja.
Ich meine, also Kinder, wenn ihr wirklich eine Geldquelle auftun wollt, ja, dann macht's Authentizität, indem ihr Videospiele voll vernichtend kritisiert, dann weiß der Zuschauer, aha, die kriegen kein Geld, weil sonst könnten sie nicht so frech sein.
Also ja. Nur 0%.
Und dann kriegt ihr Geld darüber, dafür, lasst euch zahlen dafür, dass ihr über gewisse Spiele nicht berichtet.
Damit sie nicht vernichtet werden.
So ja, also, wie sie clever sein.
Machiavelli-Netzwerk.
Ja, ja. Also, wenn ihr euch jemals gewundert habt, warum zum Beispiel niemand auf YouTube den Biertaucher-Podcast vernichtet, ne?
Denkt darüber nach.
Wir sind überall. Okay, Jana, zum Thema Geld, dann
ja.
Schließe ich gleich an. Bist du fertig?
Ja, ja.
Mein Erlebnistreffen. Also, es gibt diese Pioneer-Startup-Szene in Österreich, wo auch der Jörg war. Die machen so ein ganz tolles Treffen. Und dann gibt es davon einen sehr kleinen Abklatsch. Das, ich werde es in die Shownotes reinschreiben, wie er heißt. Ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig. Es ist auf jeden Fall so ein internationales, dass man sich trifft und Bier trinkt und Bar. Es ist nicht ein Barcamper. Auf jeden Fall mal in geselliger Atmosphäre pitcht man seine Ideen und tut Netzwerken und sich gegenseitig halt kennenlernen. Und ja, und das ist dann, wird dann so bei Livestream international übertragen und es gibt ein gewisses Schema, wie das abläuft. Und
welche Location findet das statt in Wien?
Ja, das war irgendwo jenseits des Gürtels in der
okay.
jenseits der Zivilisation. Also Gumpendorfer Straße, Höhe Gumpendorfer Straße.
Okay.
Ein Stockwerk hat das, glaube ich, geheißen. Stockwerk, so eine Bürogemeinschaft, Coworking Space. Und bin ich reingegangen und bin ein bisschen zu spät gekommen. Es gab dann auch nichts mehr zum Essen, nur noch Soletti und alles war gesteckt voll mit Leuten. Mhm. Und da waren vorhin gerade Vorträge und da hat halt einer erzählt, ich habe mir nicht gemerkt, was für ein Business der jetzt gehabt hat, aber er hat erzählt, er war in Kalifornien und dann hat er halt bei der ersten Runde so und so viele Millionen aufgestellt von Angel Investors und dann haben sie noch einmal eine Runde gemacht und so und so viele Millionen zusammengekriegt und jetzt kommt gerade die dritte Runde, die man jetzt zeichnen kann, um so und so viele Millionen zu kriegen und ja und...
Also es waren
und alle haben geklatscht, haben sich nur gefreut. Dort,
auch diese Insel,
also ja, ja, und wenn du dort viele Frauen und Männer kennenlernen willst, die dich alle mögen, brauchst du nur so ein Pickel drauf tun, ich bin Investor oder so, dann schmeißen sie sich die alle an die Brust. Aha, und okay. Mögen dich. Also, okay. Und dann bin ich nur unschuldig herumgestanden, habe ein Bier getrunken und dann hat mich einer aus Slowenien angequatscht und mir gleich von seinem, oder Slowakei, von seinem Medizin-Startup erzählt und ich habe mir das brav angehört und irgendwie habe ich dann beschlossen, das ist jetzt nicht meine Szene. Ich brauche auch nicht erzählen, dass ich Open-Source-Kurse mache, da lachen sie mich alle aus. Habe mich wieder getrollt, aber ich war auch schlecht drauf und schon müde. Also,
okay, verstehe. Also es war nicht deine Veranstaltung, war keine Idee dabei,
aber ich
irgendwie so gezündet gefunden hast oder so?
Ich bin auch ein bisschen zu spät gekommen für diese ganzen gepitchten Vorträge. Auf jeden Fall waren lauter Leute, die halb so alt waren wie ich, also die alle in den 20er waren und so hipstermäßig und super naja, überzeugt von sich. Und ja, es ist vor recht der Jugend und speziell, wenn man ein paar Millionen aufgestellt hat.
Ist auch nicht kommt einfach, wenn du jung bist und was auf die Beine stellen willst, ja, musst du dich wahrscheinlich auch so präsentieren.
Gönne ich ihnen auch allen. Mhm. Aber ich war schon letztes Jahr oder so, war ich schon mal dort, ich bin eingeladen worden, da bin ich aber sehr zu spät hinkommen und da war es gerade lustig. Also da weiß ich noch, habe ich einen lustigen Abend gehabt und mich gut okay. unterhalten, aber jetzt war das irgendwie...
Hat es nicht so funktioniert.
Nicht oder nicht für mich, aber es kommt, ja. glaube ich, auch sehr darauf an, wie man selber drauf ist. Ne?
Mhm.
Aber sonst habe mich gefreut, dass das in Wien auch gibt und dass die einen Raum voll kriegen mit jungen Business-Gründern oder Investoren. Oder
ja, bitte mehr davon.
Ja.
Ja, und auch die Location anscheinend auch wieder so ein weiterer dritter Raum, also wo man einfach sich
ja.
zum Arbeiten, wenn man eben nicht viel Kohle hat, einmieten kann. Und
ja, ich glaube, ich habe sogar Plakate mitgenommen von dort, die haben so Flyer aufliegen gehabt. Ich glaube, die suchen sogar noch Mieter, die sich dort also einen Arbeitsplatz drinnen mieten.
Das wird
also
ja langsam, dieses
ja.
Ich weiß ja, in der Lindengasse gibt es da auch so einen dritten Raum, mhm. wo man sich einmieten kann. Und wir haben dieses Podcast-Camp ja dort gehabt, auch in so einem dritten Raum,
ja, Areal.
Das Area
51, nein. Okay, wird auch verlinkt, ich habe es in der Schule. Ich war auch vor kurzem dort beim Rails Girl Treffen.
Ah, okay, das hat
Pay Ladies Treffen war, aber auch dort schon.
Pay Ladies. Hat dort stattgefunden. Okay.
Klingt schon wie so ein seniler Opi, der schon nichts mehr auf
die Reihe kriegt,
den Namen seiner Kinder und den Hochzeitstag. Alles durcheinander.
Nein.
Solange Bier trinken, okay. Naja, dann. Würde ich sagen, machen wir vorher noch die kleinen Meldungen, weil die großen Themen werden uns dann ziemlich erschöpfen.
Okay. Was, das würde mich interessieren. Hm. Dieses Wartfucking,
ja.
hast du ja denn schon nur viel rezensiert, aber was war da für ein Google Plus Fail?
Tja,
das klingt so kritisch.
Also ich habe ja minderjährige Kunden, ich mache ja Programmierkurse für Kinder.
Mhm.
Und dann sind eigentlich die Kunden, die das zahlen, sind deren Eltern.
Ja.
Was mache ich natürlich, wenn so ein Kind reinkommt, bringe ich ihn noch bei, aha, du hast keine E-Mail-Adresse, dann legen wir mal eine Gmail-Adresse an. Seit kurzem hat er das Kind dann automatisch einen Google Plus-Account, ob es will oder nicht.
Natürlich, ja, genau.
Ja, dann schreibe ich zweimal eine E-Mail mit dem Kind hin und her, um das zu trainieren. Na, okay, bin ich plötzlich bei Google Plus mit dem Kind befriended oder gezirkelt, wie auch immer. Ja. Alles noch nicht so schlimm. Ne? Jetzt schreibe ich auf meinem Privatstream, nicht auf meinem Spielen-Programmieren-Stream, eine Rezension, dass Bart Fucking so ein toller Film ist. Mhm. Und was macht Google? Google schreibt den Kindern eine E-Mail, was sie neulich oder von Horst Jens versäumt haben, Doppelpunkt, Bart Fucking, Rufzeichen. Ja. Dann schreibt man die Mutter von den Kindern, ja, meine nicht. Kinder haben sich sehr gewundert, was sie dafür haben.
Ja, aber interessant, ja. So Sachen, die man nicht so per se bedenkt. Ja, das sind auch schon eine direkte Auswirkung von dieser Verknüpfung von Google Plus und dem Gmail-Account. Das
merkt halt. Ich meine, man kann jetzt dann natürlich als Google-Standpunkt sagen, irgendwo in den Nutzerbedingungen steht sicher drin, dass Kinder sowieso noch keinen Account sich anlegen dürfen oder nicht. Da habe ich sicher missachtet, dass ich möchte mich da jetzt nicht ganz ausnehmen, aber ich habe auf jeden Fall nicht Google gesagt, es soll andere Leuten per E-Mail spammen, dass sie jetzt nicht lang, so lange schon nicht mehr auf meine Google Plus Seite geguckt haben, aber bitte.
So ein bisschen Datenkontrollverlust.
Ja, ein bisschen unangenehm. So viel zum Google Plus Fail.
Ja, ich habe noch eine kleine Technikmeldung, nur weil es mir aufgefallen ist, nachdem ich ja letzte Woche vom Firefox OS berichtet habe. Diesmal geht es um das Fairphone. Ja. Da steht eine niederländische Firma dahinter, die ist angetreten mit dem Statement, sie wollen ein Phone auf den Markt bringen, das möglichst fair produziert ist. Ja. Und das ist jetzt zu haben, da gibt es jetzt auch schon das Rauscht durch die Blogwelt, jetzt auch die ganzen Rezensionen und so. Ich werde jetzt nicht die Hardware aufzählen, es ist ein Mittelklasse Android. Also der Webstandard hat es nicht so schlecht rezensiert, es läuft flott, es auf dem relativ aktuelles Android drauf, 4.2 läuft drauf und ansonsten ist halt nichts Besonderes dran. Wurde jetzt aber in der Berichterstattung, also man muss sich natürlich als solche Firma auch ziemlich stark der Kritik stellen. Und es haben halt viele kritisiert, dass es an manchen Stellen fast unfairer als beim großen Horrorkonzern Foxconn zugeht, weil da auch schlechtere Bedingungen sind. Andererseits diese alternativen Hersteller, die sie gewählt haben, auch asiatische Hersteller, mit denen arbeiten sie halt aktiver in dem Sinne, dass sie da Audits durchführen, wie die Bedingungen dort sind.
Kommt einmal im Monat ein Weißer rein und sie verstecken die Kinderslaufen.
Ja, also so, bei Not Safe for Work, bei dem Podcast hat der Holger Klein hat sich da auch so ein Phone gekauft und der hat halt gemeint, na, es zahlt sich halt nicht aus, wenn man ein gutes Phone haben möchte, sich das Nexus 4 kaufen. Und ja, naja, es ist halt da kompliziert. Man gibt halt mehr Geld aus für eine minderwertigere Hardware, aber wenigstens finanziert man dadurch auch eine Idee.
Ich meine, das ich glaube, es geht ja auch eher darum, dass du als Konsument sagst, es gibt einen Markt für faire Produkte und auch wenn das jetzt, ist ja wie wenn du Bio-Joghurt kaufst, weißt du auch nicht, ob das jetzt wirklich von einer glücklichen Kuh war, aber du setzt ein Zeichen.
Genau, richtig. Und ich hoffe, dass die Richtung das getan wird. Ja, genau. Ich hoffe, dass das erste Projekt jetzt so halbwegs gut für die läuft, dass die ein Folgeprojekt haben, weil ich finde, das ist halt so die drei Sachen. Offene Software ist wichtig, dann fair produzierte Hardware ganz wichtig und dann wäre noch das dritte Standbein
offene
Hardware.
Werden wir auch noch
hinkriegen. Ja, hoffentlich. Du. Ich meine, man sieht es ja, wenn man so in den Supermarkt geht, gibt es jetzt auch schon mehrere Vektoren. Man möchte das irgendwie vielleicht lokal haben, damit der ökologische Fußabdruck gut ist, Bio, wie du schon erwähnt gesund hast.
Sowieso.
Dann vielleicht gesund, dann heutzutage noch die Spezialbedürfnisse mit laktosefrei oder anderen Kategorien.
Was uns eigentlich wahnsinnig. Oder Industrie gerade wieder mal einredet.
Oder Leute, die halt wirklich Intoleranzen
fragt
haben,
sich, wie die Menschheit seit ein paar Millionen Jahren ernährt hat,
aber ohne sofort
zu sagen, vielleicht nicht drauf gekommen.
Aber es gibt jetzt solche Bedürfnisse und es ist halt schwierig, auf alle Vektoren gleichzeitig zu achten. Wenn da eines zum anderen kommt, also ich kann ja Ihnen nicht raten und vielleicht könnt ihr Ihnen nur einmal so E-Mail schreiben oder so, höchstens oder so.
Den Fairphone-Leuten.
Ja, genau, dass Sie vielleicht da den Schwerpunkt auch darauf setzen, dass Sie betonen, dass es sehr einfach ist, außer Android vielleicht andere wie Ubuntu,
also leichter
andere Betriebssysteme drauf zu spielen. Wenn Sie da vielleicht auch eine kleine grafische Oberfläche dazu packen oder so. Ich glaube, das wäre noch.
Also das wäre da dann sogar auch unabhängig davon, ob es jetzt sehr fair ist, wäre da. Das ist schon was wert.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wie Firefox OS für mich jetzt interessant
ist. Schreib ihnen mal, Gregor. Zeig denen, wie man Business macht.
Ja.
Und allein kommen sie nicht drauf.
Wer weiß, ob
die Bildhauer Podcast hören. Ne? Können ja nicht Deutsch.
Ja, also mal schauen, mal sehen. Und ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass es jetzt mal wirklich so in kaufbare Hardware gemischt hat.
Das ist super. Ja gut, dann ich greife noch vor meinen schönen Lebenthemen. Ich habe auf YouTube geguckt. Und zwar Mario Warfare.
Was ist das?
Ja, und ich habe eine Schwäche für YouTube-Serien, wo sich Leute zum Trottel machen und dabei selber ernst nehmen und urviel Zeit hineinstecken und CGI-Effekte, um ihre höchst infantilen Räuber- und Gendarmen-Schießereien im Wald halt in Zeitlupe abzulichten. Und das ist jetzt eben auch wieder so eine Sache, so ein bisschen wie in die Richtung wie Videogame High School oder diese Freddy-Dings, wie er heißt, also so Schieß-Counter-Strike-Verfilmungen sozusagen. Mhm. Und aber recht lieb, also recht liebevoll gemacht. Es gibt halt die Guten und die Bösen, die sich mit allerlei Maschinengewehren totschießen, also als
Durchschnittsjäger. Als Grundsetting.
Ja, Grundsetting, also wer jetzt schon nicht mehr zuhören will, soll ein bisschen vorspulen. Und was haben sie gemacht? Also die Guten, sie leben irgendwie im Mushroom Kingdom von Mario Cross und da ist halt die Princess und mit ihren diversen Verbündeten und die müssen dann fliehen, weil irgendein super Bösewicht eben das Land eine Invasion macht und zwar mit so sehr gut gerenderten, riesigen so Linienschiffen, also weißt du, mit Kanonen auf der Seite, ja, die aber oben Hubschrauberrotoren haben.
Ah, schön.
Die fliegen so durch die Luft und schaut spitze aus, ja, so riesige Luftflotte von...
So wie Luftpiratenschiffen.
Ja, auch. Luftpiratenschiffen mit echten Kanonen und Segel.
Aber gerendert, oder was?
Ja, ja, aber es schaut super, es schaut fotorealistisch aus. Also,
ah, cool.
Und die Bösen schauen alle recht gleich aus. Also ich glaube, es gibt da nicht allzu viele Schauspieler, die Bösewichte gespielt haben, weil sie sind alle verdächtig schlank und haben alle so Kapuzen auf und so Gesichtsmasken. Mhm. Also schauen verwechselbar aus. Und ich habe so das Gefühl, es ist der lokale Karate- oder Wrestling-Club, weil sie machen sehr gute Fight-Moves alle. Also sie können alle einen Tritt ins Gesichthöhe und Zeitlupe sich so mehrmals Salto rückwärts, also alles da.
Martial Arts.
Ja, voll und natürlich auch mit amerikanisch, mit mehreren M14 ballern sie sich natürlich ständig gegenseitig nieder und dann halt diversen Sachen, wie man sich halt kunstvoll gegenseitig erschießt, aber das ist jetzt auch nicht so viel anders, als wenn du dir einen Actionfilm anschaust im Kino, das ist ja auch...
Kürzer wird sein vom Format her, schätze ich mal.
Ja, ja, das sind halt typische YouTube-Folgen. Ich glaube, 6 Episoden gibt es schon und eine ist halt so die typischen 5 Minuten oder so lang. Aber für meiner Meinung nach, das Ganze ist so lächerlich, weil sie haben diesen gelben Stern und so YouTube-Mario-Symbole und es gibt die Klempner, die das Klo putzen, Mario und Luigi und die haben so riesige, aufgepickte Schnauzbärte und alle ihre Freunde, also die Guten haben irgendeinen Brawl-Club, also da hat halt jeder eine Spitzenfähigkeit, der eine hat so riesige Boxhandschuhe, mit denen kann er hauen und der andere schmeißt so ein kleines Pokémon-Viech, also so ein Yuki-Viech oder so, so ein gelbes sternförmiges Monster, das dann alle fertig macht mit Blitzen. Das kann er so per Tennisball schleudern und einer hat einen Baseballschläger, mit dem kann er so ganz doll dreschen und schießen. Also, und diese Gang mischt halt, rettet dann das Mushroom Kingdom vor den Bösen, die alle riesig viele M14 Sturmgewehre haben.
Abstrus, also es klingt so over the top, das ist schon wieder ins
Lustige Land. Und wie soll ich sagen, du kannst nur lächerlich sein, wenn du mit so riesigen Spielzeug-MGs und aber komplett in rosa mit so Carrera-Skibrille rumrennst und der Link spielt mit von Zelda, also
der hat
so Elfenohren und eine riesige Zipfelmütze.
Darf im Nintendo-Universum nicht fehlen.
Ja. Genau, dann Donkey Kong persönlich schmeißt mit Fässern und sticht ihren bösen Bananen ins Auge und so, ja. Und hat natürlich seine furchtbare Gorilla-Maske auf. Und alle haben so Ellenbogenschützer und Knieschützer an und so Patronengurte.
Hast du alle Folgen angeschaut? Oder?
Diese 6 Folgen habe ich mir durchgeklickt, aber war wirklich so, ich wollte auch weiterschauen, ich wollte jetzt wissen, boah, wie geht jetzt die Handlung weiter und ja, es waren halt die klassischen Momente, die man jetzt aus diversen Actionfilmen kennt, also dass einer wird erschossen vom Bösewicht und dann im Sterben gibt er ihm noch was und was ist es? Natürlich der Sicherungsring von den Gürtel von Handgranaten, den er am Hosenträger trägt und dann fliegt alles in die Luft und so.
Filmtropes werden zitiert ohne Ende.
Alles, ja, und aber irgendwie, obwohl sie so lächerlich sind und so super dämliche Kostüme haben und so, nehmen sie sich selber ernst. Ohne, dass sie jetzt verbissen wirken, so, sondern der Donkey Kong kämpft halt gegen die Prinzessin Zelda, bis er merkt, sie ist die Prinzessin und dann hilft er ihr, die anderen zu finden und dann gründen sie eine Gorilla-Armee und ja, und der Klempner tun halt.
Klingt nach einem ziemlich wahnsinnigen Format, aber ja.
Klingt wahnsinnig und ich habe das, also wie soll ich sagen, die haben da sicher sehr viel Arbeit und sehr viel Liebe hineingesteckt und das kann man nur bewundern.
Ja, weißt du, wann die nächsten Folgen rauskommen oder
nein,
staffelweise? Oder
ich nehme an, sie haben jetzt einfach ihre ersten Staffeln abgedreht. Sie haben auch sehr viel CGI-Effekte reingesteckt. Also nicht nur diese Hubschrauber, sondern auch wenn dieses gelbe Pokémon-Monster umeinander fliegt, das tötet dann alle anderen mit Blitzen und so. Mhm. Also, ja, also durchaus sicher viel Arbeit drinnen gewesen und auch so kampfsportmäßig recht viel drauf. Oder Wrestling halt, das schaut auf jeden Fall gut aus.
Also eine Empfehlung deinerseits.
Ja, meine schon eine Empfehlung. Ja. Also Mario Warfare. Warfare. Mhm. Warfare. Okay. Gut.
Ja, ich kann ja noch erzählen, oder?
Ja.
Ich war diesen Samstag in der Otterkringer Brauerei. Mhm. Und dort hat FM4, der Radiosender, für unsere deutschen Zuhörer, hat dort den 18. Geburtstag gefeiert. Mhm. Und ich war schon ewig lang nicht mehr dort. Ich habe, glaube ich, den ersten miterlebt, den ersten FM4-Geburtstag und den vierten oder so. Aber jedenfalls über 10 Jahre nicht mehr dabei. Damals war es, ich glaube, der erste war noch im WUK und dazwischen in der Arena. Mhm. Arena ja auch großes Auftrittslokal, das war irgendwie so meine Lieblingslocation. Diesmal die Otterkringer Brauerei kennt man ja auch, hat sich auch als Eventlocation so etabliert. Da finden öfters Partys statt, in diesem Gerstenboden ist ein eigenes Areal mit großen...
Es wird schon noch Bier gemacht in der Brauerei. Man sieht ja dann auch in diese Brauhäuser rein, wenn man dort...
Genau, es wird Bier dort gemacht, aber es steht halt auch offen für große Partys und ich war ein bisschen skeptisch, ob sich das ausgeht. Ist ja doch eine für Wien relativ große Veranstaltung und ist sich aber gut ausgegangen. Also wir sind auch ein bisschen später gekommen, nicht um 8, sondern erst um 9:30. Anstellen musste man sich nicht lange, wir sind gleich reingekommen und es gibt dann im Grunde dort, sagen wir, drei große Locations. Sie haben es umbenannt, die Otterkringer Brauerei ist anders, das war der Keller, das Wohnzimmer und ich glaube die Badeanstalt oder so.
Das Sudhaus kann das sein?
Naja, das war der, übersetzt im Otterkring war das der Gerstenboden.
Okay, ja.
Ja. Und am Anfang war man ziemlich verloren. Es war irgendwie so ein bisschen zu viel los. Und
auch schon viele Leute dort,
oder? Ja, ja. Ich habe auch kein Line-Up jetzt mehr vorher durchgeschaut. Ich bin so mit der Prämisse hingegangen. Ich gehe mal hin und ich schaue mir mal, mir hat auch dort, um neue Musik kennenzulernen, weil ich in letzter Zeit ein bisschen faul war mit meiner musikalischen Recherche und schaue mir halt an, was es dort gibt. Und irgendwie war es ganz nett. Ich war dort mit einer Partie von Freunden dort, die aus Graz kommen. Und gleich am Anfang haben wir jemanden gehört, der auch bei FM4 arbeitet, den Hannes Duscher. Und der hat im Innenhof gespielt. Ja, da kann man jetzt keine langen Konzerte besuchen, weil es war an diesem Abend relativ kalt.
Ja, ja.
Aber der hat irgendwie schon gutes Lokalkolorit reingebracht, indem er so Wiener Lieder, also Arik Brauer oder Wem heute nicht schlecht ist und solche
Sachen. Das heißt, die Party war sowohl drinnen als auch draußen, sehe ich das richtig?
Ja, wobei draußen war echt nur dieses eine Konzert und die restlichen Konzerte waren dann schon drinnen in den großen Locations.
Das ist eine Frage für mich als Militant, Nichtraucher, hat es auch irgendwo einen Raum gegeben, der nicht verraucht war?
Also die zu Anfang des Abends würde ich sagen, bis 24 Uhr hat es ganz gut geklappt mit dem Nichtrauchen, haben sich alle dran gehalten.
Also es war sogar Rauchverbot?
Oder? Ja, also prinzipiell schon in diesen ganzen Locations, hat sich dann aber dann später halt keiner mehr dran gehalten.
Ist
halt
so, ist
ärgert dich natürlich.
Mir das ärgert mich
natürlich. Ja, ja, mir war es wurscht. Ich habe die Musik genossen. Mhm. Ich hatte Glück. Ich habe jetzt noch so im Nachhinein heute noch mit der Webpage recherchiert, was ich mir da eigentlich alles dann noch angeschaut habe. Mhm. Beim DJs wird es ja nicht extra deklariert, wer da jetzt gerade auftritt.
Ja.
Und hatte aber großes Glück.
Ja.
Ja, und anhand meiner Rekonstruktion des Abends hatte ich das große Glück, nämlich dann den Kurt Razzelli zu sehen in seiner DJ-Rolle irgendwie.
Das ist ein DJ.
Naja,
DJ.
Kurt Razzelli haben wir schon mal besprochen. Das ist der Typ, der auf YouTube kann man den nachrecherchieren, der gern so österreichische Samples nimmt von
Spira und so. Ist das der mit den Kampffighter-Jets?
Genau, richtig.
Okay,
richtig, genau. Und der auf YouTube eigentlich relativ erfolgreich ist. Und der hat aber jetzt nichts von seinen Sachen aufgelegt, sondern halt so Hip-Hop-Nummern. Ich bin ja mit Hip-Hop sozialisiert. Der hat wirklich so eine Roh gehabt von 10 Liedern, die wirklich traumhaft waren irgendwie. Und es hat alles auf der Party eigentlich gut funktioniert. Nur eine Location, die ganz zu oberst in diesem Gebäude liegt, war halt schwer begehbar. Da haben sie starke Crowd-Control betreiben müssen und da ist man ewig angestanden bei einer Türe, bis man da überhaupt hineinkommt.
Was war dann dahinter?
Dahinter war eigentlich die größte, also gefühlt am meisten die größte Location, war oben einfach noch ein kleinerer Clubraum, wo DJ aufgelegt haben und dann noch ein riesiger Konzertsaal oben.
Aha.
Also und da ist man aber wirklich, also wir sind jetzt gefühlterweise dreiviertel Stunde angestanden, bis wir reinkommen und ich bin war, muss muss ich auch sagen, da haben dann No Twist gespielt, meine Freunde haben sich das angeschaut. Mhm. Ich habe es dort nicht ausgehalten. Also ich, sie haben trotz Crowd Control war dort so eine Stoßerei irgendwie und zu eng, dass ich irgendwie kurzzeitig brauche ich jetzt dann nicht.
Lieber
genau. Die Luft, bin dann von dannen gezogen und hatte dann am Ende noch ein bisschen Glück. Davor haben wir noch angeschaut, der war auch ganz gut. König Leopold, kann man vielleicht empfehlen.
Ist so,
der macht so Dancehall-Musik mit dazu gesungen und auch gerappt und ziemlich ausgeflippt eigentlich, kann man sagen. Also durchmischte, so halb, jede zweite Nummer ist wirklich lustig, aber trotzdem war angenehm, irgendwie auch mal was anderes zu sehen. Und kurz bevor ich aufgebrochen bin, hatte ich noch großes Glück, weil habe ich noch Fettes Brot gesehen, wie sie noch...
Die sind berühmt, oder?
Fettes Brot sind so Hamburger Hip-Hopper, die haben eh auch jetzt einen großen Party-Hit irgendwie. Mhm. Und die haben am Vortag Konzert gehabt und ich glaube, war nicht offiziell angeschrieben, dass sie auftreten. Und die haben nicht selber jetzt Musik gespielt, sondern auch noch aufgelegt, aber das war so ein netter Abschluss. Ich möchte so weg von der Party, denke mir so, ah, gehe ich vielleicht noch in den Keller und schaue mal an, was dort noch spielen. Und dann habe ich echt noch so als Abschlussbonus die Typen, die
also du wurdest richtig gut bedient, musikalisch.
Ja, ja, also ich wurde musikalisch gut bedient, die Leute waren gemütlich drauf. Es war, wie gesagt, bis auf diese eine Engpass auf der einen Location, der anscheinend nicht anders zur Handlung war, war das eigentlich alles in Ordnung und... Also ich muss sowohl der Otterklinger Brauerei als auch FM4 sagen, gut gemacht, angenehme Leute, passt.
Okay.
Guten Abend gehabt. Schau noch, habe ich noch irgendwas? Ja, eines haben wir versäumt, Panik haben wir versäumt.
Das wäre dort auch gewesen, oder?
Das wäre einer dieser großen Hauptacts gewesen. Er war, wie gesagt, in dieser größten Konzerthalle, wo das Anstellen einfach schon das Hindernis war.
Okay, ja.
Ja. Startest du los mit dem Ding?
Ich habe noch eine super kleine Meldung. Es gab der vorletzte Spiegeltitel war Videospielen macht klug.
Ah ja, genau. Das war sogar der Aufmacher auf dem Ding, auf dem Cover, oder?
Ja, genau. Ja, habe ich mich gefreut, dass der Spiegel immer gescheit über oder positiv über Videospiele schreibt. Und jetzt habe ich eine sehr nette Replik dazu gefunden über Google Plus, wo halt sich einer aufregt, dass die haben immer schon geschimpft und jetzt. Also er hat sich nicht ernst genommen gefühlt als Gamer und hat gemeint, die kulturellen Noobs von Spiegel, also die eh nichts verstehen von Computerspielen, schreiben dann so, ja, das macht klug, weil da Lernspiele sind eh okay, aber sie kapieren nicht, dass das Wort pur lat ist, also dass Spiele an sich etwas Wertvolles sind, sondern Feuilleton, ja, das ist alles so entweder ganz schlimm oder halt ganz toll jetzt, wenn sie irgendeine Firma dann... für einen guten Zweck einsetzt, aber so an sich...
Verstehen Sie das Konzept
nicht? Ja, so. Ja, aber habe ich nicht gefunden.
Dass das noch einmal erwähnt wurde.
Ja, ja, also auch wenn ihr gut über uns schreibt, mögen wir euch nicht, ihr Noobs.
Ja, die Community, die fühlt sich halt für ewig missverstanden. Ja,
ich meine, haben wir auch eine lange Tradition. Der Spiegel hat zum Beispiel das Wort Daddeln geprägt. Also immer, wenn irgendwas über Computerspiele war, dann daddelt sinnlos auf seinem Gameboy bevor er in die Schule geht und dort Leute erschießt.
Ja, Daddeln ist auch so ein schönes deutsches Wort. Das habe ich zuletzt gelesen in einem ganz guten Fleisch ist mein Gemüse. Solltest du mal über das Buch stolpern.
Okay, Fleisch ist mein Gemüse.
Ja. Gut.
Jo, na dann komme ich zu meinem Riesenthema.
Game
Jam. Austria Game Jam. Ganz genau.
Jedes Jahr wieder, hat auch schon Tradition, oder?
Hast ja, ich glaube, letztes Jahr habe ich geschwänzt, glaube ich.
Okay.
Sonst ja, ist jetzt 5 Jahre alt geworden.
Gecovert, wenn man das so schön sagen darf.
Habe ich letztes Mal auch schon drüber, oder die letzten Male auch schon erzählt drüber sozusagen.
Ja, ja, also wir hatten das Thema schon mal.
Gut, muss ich jetzt in den Shownotes nachrecherchieren und verlinken.
Oh je, mehr Arbeit.
Noch mehr Arbeit, ist schon so schwierig, Shownotes machen. Okay, ja, ich rede jetzt nur ganz kurz. Sie hören nach dem Bitcoin-Update circa 5 Interviews, die ich gemacht habe mit Leuten nach der Game Jam oder auf der Game Jam. Und die geben dann direkt ihre ungefiltert Eindrücke. Die Interviews sind nicht geschnitten, also man hört auch, wie ich mich peinlichst daneben benehme und nicht bis 5 zählen kann. Okay, was war diesmal auf der Austria Game Jam? Also ich war am Freitag.
Vielleicht noch zur Erklärung, was ist die Austria Game Jam?
Was ist die Austria Game Jam? Danke, Gregor. Austria Game Jam ist Part des globalen Game Jams und Game Jam bedeutet, du triffst dich und tust in einer vorgegebenen Zeit zu einem vorgegebenen Thema versuchen, ein Spiel zu machen, meistens ein Wochenende oder nur 24 Stunden oder 48 Stunden und nachher soll ein Spiel herausstehen. Das heißt, du bist gezwungen, schnell und dirty etwas zu machen und sozusagen eine Idee auszuprobieren, auch schnell wieder zu verwerfen und dann was auszuschießen. Und das macht genau den Reiz aus. Und noch lustiger ist natürlich, wenn man das in Gesellschaft macht, zum Teil mit Leuten, die man vorher gar nicht kennt oder nicht richtig, und dann sich zusammenfindet und dann auch gezwungen ist, jetzt mit Tools zu arbeiten oder in Rollen, die man sonst nicht so gewohnt ist oder sich mit neuen Technologien auseinandersetzen muss, mhm, und halt aus jenseits der eingefahrenen Schienen sich bewegt. Und dann entsteht plötzlich trotzdem etwas, was dann weltweit abgelodet wird und geliebt wird und bewundert wird. Und ja.
Sind also da nur Programmierer dort oder gibt es auch nicht Publikum? Oder
halt? Also es gab Public Hours, wo dann zum Beispiel von der HTL Spenglergasse oder HTL Otterkring durften Schüler, sind zwei Lehrer mit Schülern hingekommen, und es durften am Abend auch immer Publikum kommen, und bei der Schlusspräsentation waren dann auch Journalisten da und
okay.
Public, und es gab dann eine Party auch. Was ich extrem erwähnen möchte, ist, es hat der Chris Feldbacher, das ist jetzt, ich werde ihn schon noch verlinkt, mit dem habe ich vor 2 Jahren oder so schon mal ein kleines Spiel gemacht auf der Game Jam, also ich habe ihn ein bisschen unterstützt, und der hat jetzt eine Firma gegründet, wo eine Engine, die V-Play Engine, gemacht hat, und wenn man zur Austria Game Jam geht, zahlt man, glaube ich, 25 Euro Eintritt fürs Mitmachen. Dafür kann man sich dann mit gesponserten Pizzas von Microsoft vollfressen.
Also Microsoft.
Man kriegt das Geld halt wieder rein, allein durchs Futtern und Trinken. Und das Schöne war, er hat dann, also am Anfang waren es ein paar Speeches, wo halt irgendwelche örtlichen Game-Produzenten halt geredet haben. Ich als Sponsor wurde erwähnt, ja. Und Microsoft war natürlich dort und alle möglichen. Und eben auch der Chris. Und der hat dann kurz seine Engine präsentiert mit einem Video und hat gesagt, ja, und übrigens, wer die verwendet auf der Austria Game Jam, um damit so ein schönes Spiel zu machen, der kriegt von mir eine Indie-Lizenz für die Engine im Wert von 500 Euro. Also allein für sowas geht man dorthin, weil dann erstens kommst du sonst nicht auf die Idee, da mit der Engine was zu machen, und dann sagst du, hey, hoppala, dann habe ich ja die ganze Lizenz an. Juhu.
Das ist eine 3D-Engine.
Ich muss zugeben, ich habe es mir zwar downgeladen, aber bin noch nicht einmal gescheit zum Installieren gekommen. Ja. Was ich gesehen habe, kannst du Desktop und Tablet und Android, also für mehrere Plattformen Spiele machen, und es sind mehrere Demospiele dabei, und eins war ein Tower Defense Spiel, das war so mit 3D-Figuren in der Draufsicht. Also ich nehme an schon, dass es 3D-Elemente drinnen hat. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es eine volle 3D-Engine ist oder mehr 2D-3D, und es war auch ein Level-Editor drinnen für 2D-Level, aber es hat recht gut ausgeschaut.
Ja, heutzutage Multiplattform-Engines, glaube ich, ist ja ein bisschen, also man sieht es bei der Unity-Engine, dass die jetzt schon ziemlich oft eingesetzt wird, auch für Tablet-Spiele.
Stichwort Unity war natürlich eine der populärsten Engines, auch am Game Jam. Also haben sehr viele Leute Unity verwendet.
Ja.
Und sonst,
sind doch Grafiker und
ja,
Soundleute
dort. Sagt er, ja, es gab mehrere Soundleute, die haben auch im Interview einfach hören, ich habe einen Soundmann, der war ganz nett, ein Jurist, und der hat gesagt, ja, er macht halt Sounds und hat für mehrere Spiele da Sounds gemacht, und es hätten noch mehr Soundleute hinkommen können und auch Grafiker, und es ist auch so, wenn man jetzt gar nichts vom Programmieren versteht, kann man sich trotzdem nützlich machen, weil dann pitcht man halt seine Idee oder schließt sich dann einem Team an, wo man halt sagt, okay, aha, ihr macht das jetzt wirklich gut, kann ich irgendwie mitmachen, und man bringt sich dann halt so ein, wie man kann, und wenn einer, die Laura zum Beispiel habe ich interviewt, die kann zwar programmieren, aber die hat dann halt gefotoshoppt und Grafiken gemacht, zwei Tage lang, ne? Weil das war halt, in dem Team haben schon zwei Programmierer gehabt, aber sie haben keine Grafiker gehabt, als sie das gemacht.
Also man wird nicht weggeschickt, wenn man
kein Superguru ist. Nein, du kannst auch, also ich erinnere mich, vor 2 Jahren ist einmal einer vorbeikommen zufällig, und der hat überhaupt nichts können, und dann hat er trotzdem, haben sie ihn halt kurz eingeschult.
Schön.
Und der hat dann Leveln gezeichnet und designt und war voll happy. Also man kann wirklich auch, wenn man den Enthusiasmus hat und die Bereitschaft, sich einzuarbeiten und sich halt nützlich zu machen, dann findet man für jeden.
Ja. Das dauert dann 2 Tage dann?
Oder? Also Freitagabend geht's los, da werden die Ideen gepitcht, und dann ist die Teamfindung, und dann immer so um 1 Uhr oder um 1 Uhr nachts, glaube ich, sperren's dann zu. Also da muss man heimgehen, und um 9 Uhr früh sperren's wieder auf. Und dann am Samstag programmiert man halt, und dann am Sonntag und bis um 15 Uhr ist dann die Abgabe, dann muss man es uploaden, und um 16 Uhr sind dann die Präsentationen.
Schön, okay.
Ja, und ich habe zwar eine Idee gepitcht und habe auch sogar einen Mitstreiter gefunden, eben den von dem von dem Videospiel Automaten, also der sammelt so alte Videospielautomaten, nur leider kann er selber nicht programmieren, aber haben wir jetzt beschlossen, ja, wir werden das zu zweit machen, aber ich bin halt dort nicht zum Programmieren gekommen, weil ich am Samstag habe ich gar keine Zeit gehabt, und am Sonntag war ich dann zwar dort, aber da und Interviews gemacht und meine Zeitung aufgelegt und getratscht und also. Aber immerhin, ich habe gesocialized und genetworked, das ist nur so eine Freude war, aber ich habe immerhin meine Idee, die ich im Kopf gehabt habe, jetzt viel konkreter ausformulieren müssen, weil ich mit anderen drüber reden habe müssen und sozusagen im Kopf schon ein bisschen vorgearbeitet. Also mein Spiel ist jetzt etwas konkreter geworden.
Schön.
Und ich habe eine Engine gekriegt. Also ich kann jetzt diese V-Engine verwenden, wenn ich mag. Ne? Also cool. Allein das ist schon cool. Ich kann es nur jedem empfehlen. Bitte einfach die Interviews anhören. Ich glaube, der Gregor ordnet sie nach Länge, also die kurzen
zuerst.
Und es sind sehr viele verschiedene Leute. Es sind Musiker, die Laura, also die programmiert und dann als Grafikerin gearbeitet hat. Die Angelika von den Organisatoren habe ich interviewt. Den Nick, der eigentlich nur dort war, um seine Automaten und alten Videospiele auszustellen. Mhm. Und er hat versucht, verschiedenste Leute zu interviewen. Also ich glaube, das ist ein guter Querschnitt. Und einer, zum Beispiel der Manfred, glaube ich, heißt er, ist reinkommen, der arbeitet als Programmierer, erzählt er, und hat noch nie ein Spiel gemacht. Na, und wollte einfach nur, der Wohnungskollege hat ihn hergehört. Ja, und er arbeitet mit der Oculus Rift und Bleeding Edge Technologie.
Wow.
Einfach so.
Also hat er oder wurde das vom Game Jam zur Verfügung gestellt?
Ja, da war ein Team von denen, und es war auch der Computer-Grafik-Shop, also die verkaufen so wahnsinnig teure Tablets und Grafik-Hardware und Software. Also die haben dort auch professionell ausgestellt. Und Microsoft hat einen Vortrag gehalten, da gibt es so Microsoft-Plattformen, wo du dich anmelden kannst und dann musst du praktisch nur die Hand auflegen und das fertige Spiel fällt raus.
Also ja, interessant. Hast du in die Oculus Rift reinschauen können? Oder?
Ich hätte mich anstellen können, aber ich habe so viel anderes tun gehabt. Und sie haben nicht nur die Oculus Rift gehabt, sondern auch so ein VR Walk oder so irgendwie hat das geheißen. Also das war so eine glatte Plattform, wo du die Schuhe ausziehst und dann mit dem Socken so drüber Michael Jackson-mäßig am Stand moonwalkst. Ja? Und du bist in so einem Art Rettungsring eingesperrt. Der ist um deinen Bauch herum und ist so mit Schnüren an einem Reifen befestigt. Das heißt, der weiß immer, in welche Richtung du ziehst.
Okay.
Und dadurch moonwalkst du auf dieser Plattform, ziehst an diesem Reifen, hast gleichzeitig diese Oculus Rift auf und dadurch kann das Spiel dann halt rausfinden, was du gerade machst und in welche Richtung du gehst. Und da gab es natürlich dann auch Spiele, die dann halt die User Experience umdrehen und du bist plötzlich eine Maus und
ich die Richtung ist umgekehrt. So wie Proto-Holodeck. Also.
Ja,
so
es geht in Holodeck, ganz eindeutig. Ja, es geht in Richtung Holodeck. Also du kannst richtig zuschauen, wie jetzt die ersten primitivst Neandertaler Holodecks entstehen.
Ja, ist schon interessant, weil das Oculus Rift ist das erste Mal, dass so ein Thema wieder hängen bleibt, so mit Virtual, weil wir hatten das ja schon mal in den 90er Jahren, oder? Die große Bewerbung, jetzt wird die Virtual Reality Brille, wird jetzt das Nonplusultra, aber ich glaube,
erst jetzt kommt das schon.
Ja, genau, stehen gibt es ja auch noch. Ganz schrecklich, ja. Aber jetzt, da hat man wieder Hoffnung, also über die Oculus Rift wird gut berichtet. Ja.
Ja.
Super, also war wieder eine minderweiternde Veranstaltung. Mhm. Jedes Jahr wieder.
Genau.
Und immer im Metalab? Also
war der Nein, das war jetzt in St. Marx. St. Marx waren wir die letzten Jahre auch, aber jetzt war es ein neues Gebäude in den St. Marx, also in den Gründen des ehemaligen Schlachthofs St. Marx. Das ist so ein Biozentrum und so ein Multimedia-Zentrum, also so ein Cluster, also die hippen und coolen und innovativen Firmen sind.
Also da ist auch
sind da sehr interessiert. Ja. War aber schön, riesiger, großer Raum. Ich habe hier Fotos gestellt, auf Flitter, ein Blogartikel geschrieben wird, alles verlinkt.
Na super.
Und nachher hat es noch eine Party gegeben mit Bier, also Freibier und Freisachertorte, weil Game Jam halt, Austria Game Jam 5 Jahre alt geworden ist. Da habe ich sehr viele nette Leute kennengelernt, die auch spontan dann gesagt haben, ja, super Zeitung, die du da machst, ja, ich helfe da und so. Also das war für mich sehr, sehr ergiebig, cool. Auch wenn ich kein Spiel programmiert habe. Mhm. Kannst nur jedem empfehlen.
So, ich glaube, wir sind langsam am Ende vom Podcast. Hast du noch etwas, was dir auf der Seele brennt?
Nein. ich habe ein bisschen weitergelesen in dem Undercover Economist Strikes Back, aber das kann ich nächstes Mal erzählen, dann habe ich ihn vielleicht ausgelesen.
Das auch, ich bin gerade am Lesen von einem Buch und ich habe noch das Ice Thief Comic, das werde ich auch fertig lesen
bis zum nächsten
Mal. Ich schaue jetzt auch wieder gerade eine Politikserie, aber das werde ich auch alles in einem
nächsten Podcast anfangen. Sorry, guten Zeit.
Ja, dann sagen wir.
Ansonsten, ja, Rissjournal geht's gut, aber da erzähle ich vielleicht auch nächstes Mal.
Ja, sehr gut. Lustig war's, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß jetzt mit dem Bitcoin-Update.
Genau.
Und danach viel Spaß mit den Original-Interviews.
Tschüss.
Ciao. Genau. Du bist die?
Angelika.
Angelika, und du machst seit 5 Jahren Fotografien auf der Austria Game Jam.
Genau, ja.
Wie bist du zum ersten Mal dazugekommen?
Weil der Jürgen, der ja? einer der Organisatoren ist.
Jürgen Musel.
Genau, ja, ja. Der ist also damals noch mein Freund, jetzt mein Mann. Und dadurch hat er mich gefragt, ob ich helfen könnte, eben ja? fotografieren und herrichten und die ganzen Sachen.
Du hast aber zu dem Zeitpunkt nichts mit Game Jams zu tun gehabt oder Computerspielen?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja? selber Informatikerin. Also ich Also ich bin Software Engineering, habe ich ja? studiert auf der Technischen Universität. Und also ich habe ein bisschen Verständnis vom Programmieren und ja. so. Ja. Aber spiele jetzt eigentlich überhaupt nichts damit ja. bis jetzt zu tun gehabt. Und und er hat mich gefragt, halt, ob ich da helfen könnte. Ja. Und seitdem mache ich das jedes Jahr. Ja.
Okay.
Und also ich habe mir gerade auch heute wieder die Fotos von den letzten 5 Jahren ja. angeschaut. Und es ist einfach schön zu sehen, wie das gewachsen ist. Also wir haben, glaube ich, mit 12 Personen angefangen.
Ja.
2010. Und in einem kleinen Raum, und das ist einfach, was man heute...
2009 war es, glaube ich.
Nein, 2010, Jänner 2010.
Das sind Sie jetzt erst 4 Jahre?
Nein, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Ach so, okay.
Das sind wirklich 5 Jahre, ja.
Voll peinlich.
Problem. Aber es ist einfach wirklich schön zu sehen, wie das auch also für die Teilnehmer gewachsen ist. Mehr Spiele natürlich.
Ja.
Und auch der Raum ist also Wahnsinn. Einfach ja. jetzt da, was man alles schon
Habt
da
Sie haben. Habt ihr so eine History-Seite auf der Austria Game Jam verlinkt oder nur Flickr?
Wenn du,
oder?
Genau, Flickr. Also ja, es ist, glaube ich, auf der Homepage schon ein Link zu Flickr.
Ja,
okay. Und dort hast du den Fotostream und da ja. hast du alle 5 Game Jams-Fotos, auch die Gruppenfotos vor allem, ja. wo man besonders gut sieht, wie das gewachsen ist einfach. Und ich finde das einfach.
Außer, dass jetzt mehr Leute geworden sind, was sind deine Eindrücke im Rückblick? Also was
Einblicke.
Oder was sind deine Eindrücke? Also was siehst du so, deine Entwicklungssachen, was dir auffällt sozusagen?
Es ist, das ist zum Beispiel, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass auch von denen, die teilnehmen, zum Beispiel am Anfang eher programmierlastig waren.
Ja.
Und es ist aber jetzt mit der Zeit, kann man sagen, ziemlich ausgeglichen geworden mit Artists. Wir haben Sounddesigner, wir haben Programmierer, wir haben überhaupt nur Game Designer
ja.
oder letztes Jahr auch Schüler dabei gehabt, die eigentlich vorher noch nie was damit gemacht haben und aber Interesse haben. Und ich finde das toll, dass das auch, dass die zusammenkommen einfach, wo man da ein bisschen was lernt von denen, die das auch beruflich machen.
Ja.
Und das ist das eine und natürlich auch der Frauenanteil ist gewachsen.
Also, findest du, ist gewachsen? Ja,
ja. Letztes Jahr, glaube ich, waren es 2 und dieses Jahr haben wir ganz genau die Zahlen, weiß ich noch nicht, aber ich glaube um die 8.
Ja.
8 Frauen. Und das finde ich auch super. Also gerade als Frau finde ich das toll. Und auch die Talks natürlich. Also ich glaube, letztes Jahr haben wir die ersten Talks gehabt oder vorletztes Jahr, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber das ist auch toll, wie man da alle herbekommt. Einfach auch heuer auch den Peter Burgatova von der TU Wien und einfach aus den verschiedensten Gruppen. Also wir haben Entwicklerstudios, wir haben eben den Virtualizer dieses Jahr da gehabt und letztes Jahr einen Game Engine Entwickler oder eben auch eben von der Forschungsseite eben. Wir haben welche von Game Entwicklerstudios. Da gibt es also ziemlich auch von allem, von das ganze Spektrum eigentlich.
Wenn jetzt jemand, sag mal, in Burgersdorf oder irgendwo einen eigenen Game Jam aufstellen will sozusagen, also auch regional jetzt machen will, kannst du da Tipps geben, weil du warst ja vom Anfang an daran beteiligt. Wie viel Zeit muss man reinstecken jetzt außerhalb von den 3 Tagen, wo es wirklich stattfindet?
Okay. Es kommt darauf an, also von der Größe her natürlich, wie viele Teilnehmer. Es ist doch, man muss halt erstens das Sponsoring natürlich, also je mehr Leute, desto mehr Sponsoren vom Finanziellen her muss man natürlich schauen und lukrieren. Das andere ist natürlich auch Zeit mit den ganzen Einkäufen und die Telefonate mit dem Buffets und Catering.
Ihr habt ja immer der Versorgung gemacht für
genau,
die Leute.
Genau, ja. Also wir haben wirklich geschaut, dass eben Buffets da sind, beziehungsweise haben wir dann auch Bestellungen aufgegeben im Pizzaschnitzel aus und sowas. Also wir haben immer geschaut, dass immer gesorgt ist eigentlich für die Teilnehmer mit Getränken, Kaffee und so weiter. Und da braucht man schon, muss man natürlich schon einrechnen, beziehungsweise auch natürlich mobil sein, also Auto ist ganz wichtig. Natürlich auch am Anfang haben wir zum Beispiel Kühlschrank auch ausleihen müssen. Solche Sachen muss man halt bedenken, was ist bei der Infrastruktur vorhanden. Man muss natürlich auch Zeit hineinstecken, ein bisschen an die Präsentationen und wenn man Speaker auch hat eben.
Ja. Wie viele Leute war es immer zu 5 oder so?
Am Anfang, also die Organizer waren 4 und jetzt da sind es glaube ich schon 4. 5 sind wir jetzt.
Okay, ihr seid gewachsen.
Ein bisschen, ja. Und wir sind natürlich auf der Suche nach immer noch, wer freiwillig mitmachen möchte.
Wer mithelfen will bei der nächsten Austria Game Jam, soll sich an dich wenden?
Nein, an Jürgen und die anderen. Ja. Okay, ja. Ja, also es ist auf jeden Fall, wir sind auf der Suche nach mehr Unterstützung, weil es doch immer mehr wächst und dass man das immer mehr arbeitet.
Ihr selber habt nie ein Geld gekriegt dafür oder habt ihr irgendwelche Schokobananen übrig geblieben, die sie dann verdient hat?
Ja, ein bisschen natürlich ist übrig geblieben Obst und solche Sachen, aber also finanziell haben wir jetzt nichts irgendwie.
Kannst du sagen, hat das sonst irgendetwas gebracht? Also bist du dadurch in Kontakt mit Sponsoren oder Leuten gekommen oder Journalisten, wo es sonst nicht so leicht dazu kommen wärst?
Also ich persönlich habe mich da eigentlich eher zurückgehalten, aber die Organizer sind sicher, also haben sicher viele Kontakte auch geknüpft mit Journalisten eben und Sponsoren auf jeden Fall auch. Ja. Und einfach, man hat halt viele Leute kennengelernt, auch wo sich vielleicht auch beruflich was ergeben hat, also weil wir ja alle aus der Branche sind. Und ja, ist einfach toll.
Kleiner Nebeneffekt.
Genau, ja.
Okay. Generell, du wirst es wieder machen nächstes Jahr oder?
Da sind wir jetzt noch am Überlegen. Also wahrscheinlich werden wir schon noch ein bisschen was machen. Ja. Also ich von meiner Seite langsam wird es, dadurch, dass es immer wächst, schon ein bisschen immer mehr Arbeit.
Du hättest doch gerne mal
frei. Ich würde schon was helfen, aber einfach, dass man ein bisschen mehr das eben.
Deswegen auch mehr Leute aufteilen.
Genau, deswegen sind wir auf der Suche nach noch mehr Freiwilligen, die helfen, dass man das ein bisschen mehr verteilt auf verschiedene.
Okay, danke vielmals.
Ja, bitte, bitte.
Was haben wir es auf Englisch?
Du wirst ja lieber es.
Wie redest du schneller?
Englisch.
Englisch. Ja. Hi, Laura.
Hi.
You smoke your first cigarette after the game jam?
I haven't had any time for smoking this weekend. The whole weekend without smoking.
So you can say a game jam is good for your health.
Yeah, maybe.
So how was it? You come here without many expectations, or you were forewarned that this can be stressful?
Well, I think I didn't really have any expectations because I've never done anything to do with games. This was my very first time. Never made games in my life.
But you work in a programming company at the
moment. Yeah, I work in programming, but it's quite different to program games and to, you know, to do web apps or something. Yeah. So I was quite curious, but I didn't have huge expectations, and maybe that's why my expectations were totally met. It was amazing. I really, really enjoyed it.
So and even without nicotine, you enjoyed your
weekend?
Yeah.
Yeah, definitely. There was some after party or some after game jam beer. So maybe that helped. But
How was the setting? All the food, the people?
Well, I have to say I was a little worried because I didn't know anyone. Yeah. So I came without a team and I had no idea who would be there. But everyone was really welcoming. I felt at ease right away with my team.
You also was not the only girl in the room?
Yeah, I wasn't. Yeah, there were quite a few, 3 or 4 girls participating. So that was also nice. But every single person I've talked to was super open, super friendly, and the guys in my team were quite experienced, so that helped. But every time that I asked questions, they always kind of answered and didn't say, "Oh, you don't know anything." Or so, yeah, really great, great setting, great atmosphere, and we were fed. Throughout the weekend, so we got food.
So food was good.
Yeah, food was good,
Can you recommend a game jam experience for people, especially if they are no programmers too? Or especially if they are girls or even both?
Because the thing is that, the way we did it in the team, of course, you have some time stress, so maybe you do want to kind of handle the time or spend the time doing something that you can do. So in our case, we were 4 people, 2 programmers and 2 designers. I was on the designer team, so to say. But even then, I don't draw very often. Mm-hmm. I don't use Photoshop that much, except mm-hmm. for like photo stuff. So drawing from scratch objects mm-hmm. was kind of a big challenge for me. And
you participated in making these graphics for this
exactly,
game.
Yeah, exactly. Okay. So I would actually recommend it to pretty much everyone.
Can you see your own work reflected in the final game? So
actually, because we kept our original idea mm-hmm. that we had right
after
the brain.
This was from your pitch, the
yeah,
idea
from
with the
yeah, from the brainstorming.
Elderly couple.
Yeah, with the elderly couple and the drug feeding and the crazy mice and
but
stuff.
But so basically you convinced the other people in your team from your idea, because your original team was only two people.
Yeah, the original team was only two people. The way it works is that I guess at some point you either have to let go of your idea and go on someone else's boat, or mm-hmm. just try and convince other people that your idea might be good enough.
So you won't.
The way we sold it was, okay, we might have enough time to try something else if that doesn't work out. Mm-hmm. So we got a couple of more people on board and it worked out really well, actually. But yeah, the great thing is that you don't have to have to necessarily have any experience in programming or that much experience in graphic mm-hmm. either. You just have to sort of be open to maybe learning a little and be open to being really flexible mm-hmm. and.
And you can say you learned something or some skill or some perfection of a skill?
Of course the graphic part that I now know that I can, that I have a good use for the tablet, which I bought a couple of years ago and mm-hmm. only use rarely. So that's one thing. And the other thing is that now I really want to go back home and look into our game folder and just check out the project and try and see if I can play around with it a little and see
so
what the guys.
So you want to play your own game?
Well, I want to maybe like add some features, like
so
try and see, try
and
see how
going.
It's been programmed and how to change stuff. So I think that might be really interesting to like.
Okay.
Yeah,
so
play
you
around
want to get
with.
Involved in the source code of your own game.
Yeah, exactly. More. Because mm-hmm. I haven't really, you know, we've just done design or mm-hmm. I've just done the design and graphic part this weekend. So.
But in any moment you felt rejected or less worthy because you was not part of the coding team?
No. So we always discuss things together. We always said, okay, do you think that this is possible? Is there any more graphic stuff that you might want to include in the game? So we talked a lot about stuff. We always had kind of checkpoints and said, okay, how far are we now? And I think it's all about like flexibility, actually, or mm-hmm. it was for us. So that was.
Can you say something about the original idea of this old elderly couple where the woman have to feed the husband with drugs?
Yeah, we went right after the theme was announced. We went to a paper container and just took out lots of newspapers and just. Flipped through the newspapers and picked out all the headlines that sounded interesting. And from then on, we found one that was something like, my husband is now willing to live again or something like that, some kind of really dramatic headline. And in this newspaper article / I think it was an advert, maybe. They were advertising these special pills that, you know, will help you.
So you made a game for an ad.
So we made a game. Well, sort of, maybe. But we really took our characters from... we used the original names from... Yeah. But I think they were fake names for the advert. And we really based our characters on this...
On the this
couple.
Of the ad.
Yeah.
Okay, mm-hmm. okay.
So that was
with,
actually
with,
quite
with
interesting.
Commercial aspects in hindsight, so that you maybe
No, we're not gonna be selling. No, but that was actually really nice because I think it also gave us empathy or sympathy with our characters.
Okay,
which is actually was really amazing if you work for 48 hours on something.
Yeah,
you wouldn't
yeah.
think that you get so attached to your character so quickly. But we were talking about them as if they were real people.
So they
people.
Have names
so
now.
They have names,
okay.
they have a last name, they have a background story, everything.
Okay.
So it's, yeah.
But I felt while playing the game that it is a very caring feeling, also because it's two-player. So in real life, you say, help me, I cannot fulfill my task. Was that a goal of your game, so to create a game where players are... belohnt?
Yeah, players well
gratified for helping each other.
Yeah, well, the thing is that it started already with the idea, okay, we have two characters, so we should have two players. Mm-hmm. And of course, the whole point of it was that we wanted the guy to get better.
Okay.
So that already introduced early on this idea of the players have to play together, mm-hmm. so that they can achieve the goal at mm-hmm. the end together. And since, of course, they're a married couple and yeah. everything, we were able to get their whole setting. And mm-hmm. what I think was also really nice is that they had specific actions. Neither one of them can do the same action, actually. So they yeah. have separate actions, but they need an action from either side, so from the man and from the woman, to achieve the goal together.
So you can't have.
So they actually, and they need to work as a team, actually, yeah, which yeah. is what actually we learned on the game jam this weekend, or which I learned. And yeah, I think it's just a really nice message, maybe. Yeah, because a lot of the times, and I think that's also something that is nice here, is that it's not a competition. Mm-hmm. It's about just kind of helping each other out.
So you had no concurrent feeling?
So, yeah, no, not at all. And I think that's also what our game reflected. It's not about, you know, having two players that mm-hmm. play against each other, but mm-hmm. it's about trying to find the best way to work fast and get to your goals.
So. And I see from the expression in your face, you liked it.
Yeah, no, I'm seriously considering joining next year and maybe making it a yearly event. Who knows?
Okay, very good. Very good. Thank you, Laura.
You're welcome. Bye.
So, aber jetzt nimmt er auf. Hallo, du bist der...
Ja, Manfred, hallo.
Hallo Manfred, und das war dein erster Game Jam aus
ja,
der
genau.
Game Jam.
Genau.
Okay.
Ja, ich habe am Anfang Befürchtungen gehabt, dass ich mich überhaupt nicht einbringen kann.
Ja,
aber
sagst du kurz, du bist Informatiker oder was
ja,
ist dein
mein
Background?
Ja, mein Background ist Informatiker, aber...
Schon ausgelernt.
Ausgelernt, ja, aber mit Computerspielen habe ich nichts mehr im Hut.
Okay.
Ich mache eigentlich nur mal Web-Development.
Und du hast schon einen Führerschein, also du wirkst ein bisschen älter jetzt schon?
Ja, ja. Also ich habe schon einige Jährchen.
Okay, ja. Und du hast einen Industriejob als Programmierer, oder?
Genau, ja. Und da arbeite im Prinzip als Frontend-Developer. Mhm. Also im Prinzip nur HTML, JavaScript.
Ja, okay.
Und ja, wie gesagt, darum habe ich keine 3D-Erfahrung.
Ja.
Und ja, darum habe ich eben die Befürchtung gehabt, dass ich mich da nicht einbringen kann. Aber die Befürchtungen haben sie nicht. Wahr geworden.
Also du hast dich sehr wohl einbringen können.
Total, ja.
Ja, ja. Bist du jetzt nur bei einem Team oder hast du dich gleich auf mehrere Teams verteilt?
Nein, im Prinzip bin ich jetzt nur bei einem Team und ich bin bei dem Team mit dem Oculus Rift,
okay.
das ist so ein Virtual Reality
ja.
Headset und mit diesem Virtualizer, das ist so ein
okay, ja, ja.
So, dass man
das heißt, du
Schritte
arbeitest
erkennt.
Gleich mit mega super cooler Hardware.
Total.
Die du also, wahrscheinlich sonst gar nicht so leicht kriegt.
Genau,
jetzt, ne?
das ist
ja.
Cutting Edge. Ne?
Ja.
Das ist State of the Art.
Super, ja.
Und eigentlich wollte ich das nur ausprobieren, ja, testen. Und jetzt habe ich sogar die Möglichkeit gehabt, dafür zu entwickeln. Ne? Also das ist ja wirklich ein Meilenstein. Ne? Und nicht nur das, sondern auch das Framework habe ich kennengelernt, so Unity. Mhm. Von dem habe ich schon gehört gehabt. Aber ja, jetzt habe ich zum ersten Mal wirklich damit was arbeiten können. Mhm. Und ich habe auch gleich loslegen können.
Wie hat das funktioniert? Da hast du eine Unity-Demo-Version runtergeladen? Oder?
Im Prinzip ja. ja. Beziehungsweise es gibt da dann so eine Trial-Version, da gibt es eine Pro-Version, die läuft dann für 30 Tage.
Und das reicht für die 3 Tage.
Genau, das reicht dann für die 3 Tage
ja.
total. Ja.
Das heißt, in die hast du dich aber erst einarbeiten müssen.
Ja, aber wie gesagt, meine Teamkollegen, die haben sich dann schon ein bisschen auskennt und die haben mir dann so ein bisschen Einführung gegeben und dann ist es eigentlich ganz leicht gegangen.
Ja.
Also dann habe ich mich ein bisschen mit dem, zuerst beim Model Design, beim Weltdesign ein bisschen reingehauen und ja, dann habe ich schon ein bisschen skripten können und ja. Also
die Skriptsprache war
im Prinzip,
eine spezielle Skriptsprache?
Ja, man kann wählen zwischen C-Sharp oder JavaScript.
Mhm. Und JavaScript hast du können?
Habe ich können, ja. Ich habe C-Sharp-Erfahrung gehabt ein bisschen schon von Uni-Zeiten damals noch. Und das, was man da mit C-Sharp macht, das ist sehr rudimentär, wirklich sehr so Basics.
Ja.
Und darum war das eigentlich dann
das heißt,
sehr leicht.
Du bist praktisch am Freitag hergekommen, ich habe nochmal dein Spiel gemacht und arbeitest schon mit Unity und Oculus Rift.
Genau, ja.
3 Tage wir, später.
Genau, Sonntag, also unglaublich. Also ja, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, dann hätte ich sagen müssen, nein, das geht nie, ja. Das Spiel wird so oder nie ausgehen. Ja. Ja. Und jetzt ist kurz eine Stunde vor der Deadline und wir haben wirklich schon ein spielbares Demo.
Also du bist
und
auch zufrieden mit dem, was ihr erreicht
habt. Ja, total. Super, ja. Und jetzt arbeiten wir im Prinzip schon an diesen Add-ons, quasi so Sound hätten wir uns nie vorstellen können, dass wir Musik und so Sound alles einbauen. Und ja, das machen wir im Prinzip jetzt auch schon.
Hast du Leute kennengelernt, die du nicht kanntest vorher? Du wurdest ja von einem Freund, glaube ich, hergeführt.
Genau, ja. Ich habe einen Freund kennt, mit dem bin ich gemeinsam hergekommen. Mhm. Der ist mit mir jetzt in der Gruppe. Aber sonst habe ich im Prinzip keinen kennt. Mhm. Aber ich habe ziemlich viele Leute kennengelernt. Ja. Also es war super auch zum Networken.
Ja.
Und genau das wollte ich eigentlich eh. Ich wollte eher so ein bisschen reinschnuppern in die Spieleentwicklungsszene von Wien und Österreich. Und für das war dieser Game Jam ideal eigentlich.
Das heißt, du hast jetzt alle relevanten Leute in einem Raum eigentlich.
Wirklich, ja.
Es war zum Reden gekommen, oder?
Total, ja. Also das war komplett unkompliziert. Und ja, angefangen von Grafikdesignern, so 3D-Spezialisten, wirkliche Hardcore-Game-Entwickler oder auch so Web-Developer, so wie ich, habe ich auch getroffen, die im Prinzip sie so versuchen, mit HTML5-Games jetzt dann so ein Standbein aufzubauen. Oder auch eben, also ein Aussteller war auch so ein Computerspiele-Sammler und Computerspielen-Konsole-Sammler.
Und das hat er auch gefallen.
Total, ja. Das ist sehr interessant. Ja.
Okay, hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der jetzt so wie du sozusagen vorher sich nie überlegt hätte, herzugehen auf eine Austria Game Jam? Also findest du das empfehlenswert?
Oder? Total, ja. Macht es einfach, auch wenn ihr Befürchtungen habt, dass ihr da nicht so viel teilnehmen könnt. Macht es einfach. Ja. Kann ich sehr empfehlen.
Okay, danke.
Bitte sehr.
Genial. Jetzt geht's schon los. Hallo, du bist da?
Ich bin der Richard Blechinger, ich bin 16.
16 bist du
jetzt? Ja, ich bin jetzt 16.
Minderjähriger!
Nein, das ist erlaubt. Altersbeschränkung ist 16 plus bei dem Game Jam, also ich bin legal da.
Und du bist minderjährig und hast ein Spiel gebaut über Drogen, halluzinierende Leute, die mit Laserstrahlen auf Einhörner schießen.
Ja, das habe ich gemacht.
Bedenkliche Einblicke in das Hirn der Jugend von heute, findest du nicht?
Nein, das ist was. Ich habe einfach versucht, die Spielidee so verrückt wie möglich zu machen und habe alles, was ich so im Fernsehen und etc. sehe, in das Spiel reingepackt.
Okay, ja.
Und im Internet ist ja auch sowas beliebt. Zum Beispiel Einhörner sind ja ein ganz großer Trend. Also die Jugend von heute ist nicht ganz so schlimm, wie sie aussieht.
Okay. Frage, du hast mir erzählt, dass du schon auf sehr vielen Game Jam warst und auch, glaube ich, monatlich versuchst du auf einen zu gehen.
Das
Wie
stimmt.
Geht das? Und hast du nicht irgendwie eine Schule auch noch, die du besuchen musst
oder so? Ich bin in der Lehre, nur der Vorteil ist, es ist meistens am Wochenende und auch bei vielen Game Jams, die finden rein online statt, also muss man nicht persönlich anwesend sein.
Ja.
Weil on location war es erst mein dritter Game Jam, aber insgesamt habe ich halt schon 16 Game Jams hinter mich gebracht.
Ja, kannst du ein paar aufzählen? Welche machst du da? Ich nehme an, Global Game Jam.
Global Game Jam war dabei, Ludum Dare, das findet dreimal im Jahr statt.
Ja.
Dann Faktis Jam, das ist ein Jam, bei dem geht es darum, dass man ein Spiel im Genre macht, das man nicht mag. Für mich wären.
Sagst du nochmal Faktis?
Faktis Jam. Faktis Jam.
Achso, Faktis Jam, jetzt wie ist es. Okay, ja.
Dann, ich habe selber eine Jam-Reihe am Laufen.
Bitte, erzähl.
Das ist die Seasonal Jam Week.
Bitte buchstabieren welche.
S-E-A-S-O-N-A-L.
Okay.
Jam Week.
Ja.
Also zu jeder Jahreszeit, immer wenn eine Jahreszeit anfängt, gibt es eine Woche lang einen Jam.
Ja.
Wo es einfach darum geht, die neue Jahreszeit zu feiern.
Okay.
Zum Beispiel im Winter halt relativ viele wintergethemte Spiele. Und
okay, ja.
Das mache ich jetzt auch seit...
Also das ist praktisch das virtuelle Äquivalent für so ein Sommer-Event-Fest.
Genau. Ja, das mache ich jetzt auch schon seit einem Jahr.
Ja?
Also...
Und ist das schön gewachsen? Also ist das wirklich von dir? Oder?
Ja, das ist wirklich komplett
von mir. Und hast du da schon Teilnehmer und weltweit kommen da jetzt schon die Leute? Oder?
Das letzte Mal waren es 21 Spieler.
Na hey.
Von 54 Teilnehmern
ungefähr. Ja, gratuliere.
Also ähnlich wie hier.
Ja, nicht schlecht. Also, das ist aber rein virtuell. Also
ja, ist rein virtuell.
Ja.
Man muss nur schreiben, hallo, ich mache mit und das passt.
Cool.
Und halt dann sein Spiel abgeben.
Mhm.
Und ja, es ist am Wachsen.
Super.
Schauen wir mal, wie es im März aussieht.
Brauchst du Mitstreiter oder so? Suchst du irgendwelche Leute, die dir bei etwas Speziellem helfen?
Was ich hin und wieder ganz gut finde, wäre ein Grafiker. Weil Grafikdesign ist nicht unbedingt meine Stärke.
Also ist nicht nur fürs Programmieren, sondern auch für die Organisation eines Game Jams.
Da wäre es natürlich auch ganz praktisch, weil das ist natürlich ein Riesenaufwand.
Mhm.
Aber wenn sich irgendwer mir anschließen will, kann er gerne eine E-Mail schreiben.
Wie soll er dich kontaktieren?
Per E-Mail am besten, richard@blechi.at.
Blechi mit I, nicht mit Y.
Mit I.
Und mit welchem B.
Ja.
Okay.
So wie das Blech mit I.
Passt. Ja.
Ja. Also falls wer Interesse hat, kann er mich gerne kontaktieren.
Super, ja. Wie bist du zum Game Jammen gekommen?
Game Jammen bin ich gekommen damals durch Minecraft.
Ja.
Von Notch. ja, damals an einem Ludum Dare teilgenommen. Das war im August 2010. Und so bin ich halt zu den Game Jams gekommen. Da habe ich mir gedacht, das kann ich auch. Ich war 13, aber das schaffe ich.
Und da zu dem Zeitpunkt hast du schon programmieren können?
Nein, da habe ich noch... Das hat spontan angefangen. Ich habe mir ein Tool runtergeladen, Game Maker, und habe einfach mal was zusammengesetzt. Es war nicht toll, aber es war ein Spiel.
Ja.
Und ich war wahnsinnig stolz drauf. Und seitdem hat mich das irgendwie nicht mehr losgelassen.
Ja, ja. Und mit deiner Lehre hat das was zu tun oder ist das komplett was anderes?
Nein, meine Lehre hat eigentlich sogar was mit meinem Spiel zu tun. Ich bin Webdesigner-Lehrling.
Aha, okay.
Und das Spiel ist jetzt mit JavaScript umgesetzt.
Ja, also das so ist, hat es ein bisschen auch, fließt deine Berufserfahrung ein, sozusagen.
Es ist eine Erweiterung meiner Kenntnisse.
Okay, ja. Na, nicht schlecht. Ja. Kannst du sagen, was war das schönste Erlebnis in allen deinen Game Jams bisher?
Das schönste Erlebnis war...
Oder das lustigste, sozusagen.
Das schönste war bisher Ludum Dare 28. Da habe ich es tatsächlich geschafft, unter den Top 10 Spielen zu sein.
Mhm.
In zwei Kategorien. Das war bisher so das schönste.
Den Leuten gefällt, was ich sehr stolz drauf.
Und das lustigste war ein Spiel für den Game Jam beim Ars Electronica Festival.
Ja?
Da ist ein Insider-Joke mehr oder weniger in mein Spiel eingeflossen.
In deines? Ja.
Da ging es ursprünglich darum, zwei Höhlenmenschen müssen versuchen, in der Zivilisation voranzustreiten. Im Endeffekt hat es damit geendet, dass derjenige, der den anderen besiegt, ihm Hasenohren aufsetzen darf und Schwimmringe und Röcke und ähnliches.
Also ihn lächerlich machen.
Ja, ja. Das Spiel hieß ja auch Ridicule, also Lächerlichkeit. Das war bisher mit Abstand das Lustigste.
Hast du von, sag mal so, von Nicht-Nerds oder nicht so sehr Nerds deines Alters dann auch schon mal Anerkennung gekriegt für die Sachen, die du dort auf einer Game Jams machst, oder können die mit deinem Hobby sozusagen extrem wenig anfangen?
Von denen bekomme ich eigentlich laufend Anerkennung. Ja? Also sie finden das jedes Mal total toll, wenn ich irgendwo hinfahre und möchten unbedingt alles darüber wissen.
Ja.
Also es kommt definitiv sehr gut an, was ich mache. Ich meine, natürlich ist auch immer der Nerd-Side-Effekt dabei.
Ja.
Aber gut, ich kann damit leben.
Und du hast sozusagen noch nicht Leute rekrutieren können, die jetzt nicht unbedingt aus dem Programmierbereich kommen, dass die dann sozusagen, so wie du vom Notch, motiviert sind und auch sich damit befassen?
Nein, das ist für einen Game Jam zu heftig.
Ja.
Ich meine, ich habe den einen oder anderen dazu gebracht, dass er sich mal versucht, so ein Spiel zu machen, aber zu einem Game Jam habe ich noch keinen bewegt.
Okay. Ja, super. Toll, danke.
Bitte gern.
Okay. Hallo, du bist da?
Ich bin der Vincent.
Hallo Vincent, du bist jetzt schon auf deiner dritten oder vierten Game Jam?
Ich glaube, die vierte ist es mittlerweile.
Ja. Okay, kannst du sagen, was ist so dein Eindruck von den Game Jams über die Zeit gesehen, sozusagen? Wie war das erste Mal, wo du warst und wie ist jetzt? Also was hat sich verändert und was sind deine Erlebnisse?
Abgesehen davon, dass natürlich immer mehr Leute kommen und das Event wächst, habe ich den Eindruck, dass auch die Qualität der Spiele immens gestiegen ist über die Jahre. Weil wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass eben viele Leute öfter herkommen und dann schon an diese...
Kannst du das auch an dir selber beobachten?
Also ja, doch.
Ist dein jetziges Spiel besser als dein ersten Game Jam?
Naja, ich habe ja nur Sounds gemacht.
Ach so, okay.
Aber mir ist doch aufgefallen, dass man halt dann leichter schon mit diesen zeitlichen Beschränkungen umgehen kann und ein bisschen besser abschätzen kann, wann man aufhören muss und wann man...
Also du wirst sozusagen professioneller vom Workflow auch?
Ich denke ja. Und vor allem eben die, was am Anfang fand ich immer die Schwierigkeit war, ist zu wissen, wann es gut genug ist und man trotzdem auf eine gewisse Qualität kommt, aber sich nicht dann mit Details zu lange herumspielt.
Und du hast immer nur Sounds gemacht?
Ich habe immer nur Sound gemacht, ja. Genau.
Darf ich fragen, du bist unabhängiger Soundtechniker oder
ich bin, ist das nur ein Hobby von dir? Das ist eigentlich nur ein Hobby von mir. In Wahrheit, ich habe gerade JUS fertig studiert, also
komme
aus einer ganz anderen Ecke. Branche,
ja, genau. Und freust du dich dann, wenn Sounds von dir in einem Spiel sind, dass es sozusagen in die Finale schafft, also dass wirklich dann abgeloadet wird?
Das ist natürlich schon schön, ja. Das macht schon Spaß. Es ist vor allem dann nett, wenn du das Gefühl hast, dass es auch wirklich zum Spiel passt und dass auch die Entwickler damit irgendwie zufrieden sind und dass so ein gesamtes, schönes Gesamtprodukt wird, dann ist das schon eine große Sache. Ja.
Bist du jetzt oder öfter der einzige Soundkünstler oder gibt es meistens mehrere?
Naja, bisher waren es immer so ein bis zwei. Mhm. Heuer sind wir zu zweit. Und obwohl ich glaube, dass andere Teams ihre eigenen Leute machen. Mhm. Teilweise, glaube ich, machen die Artists oder die Programmer auch ihren eigenen Sound. Ja. Also, aber wir haben uns heute so heuer als Zweier-Team da zusammengesetzt.
Also ihr seid sozusagen unabhängige Soundproduzenten für alle.
Genau, wer auch immer was gebraucht hat.
Wie war die Nachfrage? Also sind die Teams gern zu euch gekommen?
Ja, schon. Also wir haben insgesamt, glaube ich, jetzt 5 Projekte betreut. Mhm. Natürlich
besoundet.
Genau, was natürlich abzusehen war, die meisten sind relativ kurzfristig dann gekommen, mhm, und da war es halt dann auch schwierig, in der kurzen Zeit noch wirklich was Anständiges zusammenzubringen. Ja, weil dann unsere Listen, mhm, die wir abarbeiten mussten, schon recht lang waren, ja, und dann bleibt nicht für alles Zeit. Aber es war eine gute Erfahrung wieder, war wieder schön.
Und stehst du dann in den Credits von den Spielen auch?
Ja, oder ist das egal? Ist egal, wer es mir schauen, ja, aber die meisten...
Du freust dich.
Ja, natürlich, ist eine nette Sache und wie soll ich sagen, ich habe fast den Eindruck, dass die anderen, die Coder, die Artists, für die das ganz selbstverständlich ist, dass halt jeder, der irgendeinen Input zum Spiel gegeben hat, da irgendwie dazugehört. Natürlich, also ich bin mir dessen schon bewusst, der Beitrag, den wir leisten, ist verhältnismäßig gering. Wir haben auch einen recht kurzen Zeitaufwand pro, mhm, Spiel. Wenn man das in Verhältnis setzt zu den Leuten, die wirklich an den Spielen arbeiten, ja, das ganze Wochenende. Wir arbeiten vielleicht am Sound für ein Spiel 3-4 Stunden. Also unser Beitrag ist da schon bedeutend kleiner.
Und ihr
kleiner.
Macht sowohl Effekte als auch Melodien? Oder?
Ja, im Prinzip schon. Je nachdem, was die Leute halt wollen.
Mhm. Manche Kannst du ein bisschen von der Technik erzählen? Wie funktioniert das?
Naja, das meiste ich habe das meiste digital gemacht,
ja,
weil es einfach schneller geht und
das heißt,
praktisch
du hast einen digitalen Soundeffekt-Generator?
Ich habe so eine Digital Audio Workstation, so, ja, ein quasi in the box Studio mit Ableton.
Das ist keine Software, das ist eine
Hardware-Software? Nein, Software.
Also Software,
mit Ableton Live mache ich das, mhm, meiste. Und für so Soundeffekte haben wir doch auch mit so einem Handheld-Recorder aufgenommen, mhm, und das halt dann wieder mit Effekten ein bisschen.
Achso, also hast du was reingesprochen oder
reingeschrieben? Ja, ich war auch eine Runde spazieren und habe draußen auf allerlei Zeug getreten und so kommen wir halt auf ganz nette Sounds. Und was wir auch viel verwendet haben, waren Creative Commons Databases, okay, im Internet, ja, also vor allem freesound.org, mhm, und so Dinge. Und die Sounds, die wir genommen haben, also die User, von denen die Sounds waren, ja, sind natürlich auch gecredited dann.
Super, also ihr gebt die CC-Lizenz und den Link weiter, genau, sozusagen, genau, ins fertige Spiel.
Genau. Das ist also, damit das klar ist, dass wir, mhm, da nicht,
okay, ja,
nicht irgendwas stehlen, verfälschen, mhm, oder sonst irgendwie.
Und du machst das rein als Hobby oder tust du nebenbei, hast du mal vor, irgendwann auch zu verdienen mit Sounds? Oder?
Ja, schauen wir mal. Schön wäre es schon, aber ich, mhm, muss gestehen, ich habe es bisher nicht, nicht wirklich darauf angelegt. Mhm. Jetzt,
bis jetzt hat Hollywood noch nicht angerufen, trotz 3 Game Changes.
Überraschenderweise,
Silicon,
nein,
Valley, die machen immer noch, irgendwelche Leute machen da Sounds.
Ganz komisch, ja. Nein, also ich muss zugeben, lustigerweise jetzt, wo ich mit meinem Studium fertig bin,
ja,
interessiert es mich immer mehr, in dem Soundbereich was zu machen. aber das ist vielleicht auch nur eine Ablenkung. Ich weiß es nicht.
Ja, ja.
Muss mal schauen, was das ist.
Hast du jetzt 2 Sachen, die du kannst.
Ja, dann. Ich habe theoretisch ein Studium, mit dem man sagt, man könnte was anfangen. In der Realität ist das natürlich ein bisschen anders. Aber so ist es. Und das ist ein ganz guter Ausgleich auf jeden Fall.
Ja.
Das sicher.
Generell, kannst du eine Empfehlung abgeben, wie ist das jetzt für Leute, die nicht Programmierer sind, aber einfach sich für Spiele industrieren und halt interessieren?
Ja.
Ist das für die empfehlenswert, auf eine Austria Game Jam zu gehen und einmal versuchen, sich einzubringen mit dem, was sie halt können?
Ich würde
oder
sagen, ja.
Bist du dir geschnitten oder seltsam vorgekommen?
Nein, überhaupt nicht.
Oder was, sozusagen?
Nein, gar nicht. Also ich glaube, das ist schon wichtig und man merkt es auch daran, dass wir eben recht viel zu tun hatten. Also es hätte nicht geschadet, wären wir... Also
es wäre
2 Leute
mehr
Sound-Leute
gewesen.
Das wäre super natürlich. Ich glaube, dass ich habe bei meiner ersten Jam war das, da habe ich gesehen, da ist jemand gekommen, der nur zufällig vorbeigegangen ist in der TU.
Genau, ja, der hat überhaupt nichts können
und hat dann doch Grafik gemacht für ein Game oder so. Also ich glaube, es ist immer was zu tun, irgendwas findet sich und es macht immer riesen Spaß. Also
super, ja.
Jedenfalls zu empfehlen.
Wenn man jetzt von dir Sounds haben will für Film und Fernsehen und Computerspiele und dich vor einem Leben als Jurist bewahren will, auf welche Web-App sollte man dann gehen?
Entweder auf meiner Soundcloud, ich bin dort als Vincent Wagner. Also
Vincent Wagner mit
Vincent Wagner. Soundcloud.com/Vincent Wagner in einem.
Okay.
Ansonsten, wo findet man mich? Ich habe jetzt ein musikwirtschaftliches Projekt am Laufen, das heißt Sharks in Space. www.sharksinspace.com, allerdings ohne die Vokale.
Also Haifische und Weltraum?
Haifische im Weltraum.
Aha, Sharks in Space.
Sharks in Space, aber ohne die ganzen Vokale, also ist ein bisschen schwierig.
Sharks in Space.com,
wo ich, also über die Seite bin ich auch erreichbar.
Ja, aber du hast jetzt keine eigene Künstler-Homepage sozusagen nur für dich?
Nein, ich hatte mal eine, das war sharksinspace.com, aber ich habe dann aus einem opportunistischen Grund die Domain für was anderes verwendet.
Okay. Oh ja, so. Aber über die Soundcloud findet man
mich. Über die Soundcloud findet man mich immer. Okay.
Das ist klar. Ja, gut, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Okay, servus, du bist da.
Hallo, ich bin der Andranik Galustians.
Heißt du nicht Chris? Oder?
Nein.
Entschuldigung, die ganze Zeit falsch gecheckt. Okay. Noch einmal zum Mitschreiben an.
Andranik Galustians.
Andranik ist der Vorname.
Ist der Vorname,
genau. Okay, also du bist also, der Andranik.
Genau, deswegen bin ich ihm eher bekannt als der Nick.
Okay,
jetzt. Ja,
ich habe die gleich einmal als Chris tituliert. Passt. Okay. Super, super. Okay, Nick kann ich so. Ja. Nick, du bist ja sehr berühmt im Online-Standard und so durch deine Automaten- und Computer-Videospielsammlung. Ja. Das ist jetzt deine erste Austria Game Jam oder warst du schon mal?
Das war jetzt wirklich die erste Austria Game Jam. Also ich habe natürlich mitbekommen, dass es sowas gibt. Mhm. Als Besucher habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren einmal kurz vorbeigeschaut. Da war der Robert Gashütten auch dort und hat, glaube ich, auf FM4 relativ lang darüber berichtet. Und da habe ich mich so ein bisschen dran gehängt. Ja, aber diesmal halt so wirklich mittendrin.
Jetzt warst du eigentlich schon aktiv oder aktiver?
Ich war ein bisschen aktiv. Also es war eben so die Frage, soll ich wirklich nur fürs Rahmenprogramm ein bisschen was beisteuern? Also eben den Retro-Bereich auch wieder präsentieren. Und natürlich hat es mich eh schon immer auch gereizt, einmal da wirklich aktiv sich auch einzubringen, einmal schauen, ob man da was da rauskommt und wie man sich da auch einbringen könnte. Also ich sage mal so, die Anfangsphase habe ich mitgemacht.
Also du hast sozusagen eine Idee entwickelt und die dann auch gepitcht und nachher noch in einem Team diskutiert.
Genau, dabei, richtig, wir waren ja eh dabei. Ja, also diese Phase habe ich noch mitgemacht und ja, war spannend und ja, war interessant auf jeden
Fall. Und du hast die ganze Zeit jetzt wie viele Maschinen aufgestellt? 20 Maschinen?
Es sind, na, so viel sind jetzt nicht da. Ich glaube, wir haben jetzt 6 oder 7, die halt gleichzeitig laufen. Vielleicht sind es ein bisschen mehr. Ja, ich glaube schon. Okay. Also, es sind, glaube ich, 3
Tische. Und das sind alles Unikate deiner Sammlung?
Das sind jetzt alles Unikate der Sammlung. Es ist eben sehr breit gestreut, was ich jetzt mitgenommen habe. Ein bisschen exotischere Dinge. Mhm. Also jetzt nicht so die Standardsachen, wo du sagst halt NES und Mega Drive von Super Nintendo. Das ist das, was man halt einer, was einem so eigentlich sofort durch den Kopf gehen würde. Es ist schon noch ein Mega Drive da, aber es ist zum Beispiel nicht nur der normale C64 da, der Heimcomputer,
also
es ist
halt der SX64,
genau. Der halt schon noch ein bisschen was Schöneres ist, was Außergewöhnlicheres ist.
Also muss man dazu sagen, das war eigentlich ein transportabler C64 mit transportablem Monitor und Diskettenlaufwerk in so einem Aktenkoffer-Design.
Richtig, irrsinnig schwer, über 10 Kilo natürlich, der Monitor, unglaublich geil,
Röhrenmonitor,
Farbmonitor, Also was halt auch ganz lustig ist, die Spiele, die da jetzt laufen, das sind eher spätere Titel, also nicht so die echten Klassiker am 64er, um halt, das mache ich auch ganz gerne, um halt auch aufzuzeigen, dass diese alten Maschinen aber durchaus noch in der Lage sind, für Homebrew-Programmierer als Programmierplattform zu dienen. Auch ein bisschen Herausforderung, dass man sagt, okay, mit sehr, sehr wenig Speicherplatz kann man doch, also teilweise mit 4K, mit 6K kannst du hochwertige Spiele programmieren, die wirklich sehr gut ausschauen. Meiner nach eins der besten Beispiele ist das Cannonballs, das viele kennen eben als Flash-Game, beziehungsweise als iOS-Game, als Smartphone-Game. Cannonballs heißt das, so ein Endless-Runner, wo du halt automatisch sehr schnell seitlich scrollend durch die Gegend rennst. Und nichts anderes eigentlich machen kannst, als zu springen. Und der Level wird halt auch immer aufs Neue.
Das ist ein Vorläufer von Dino-Run, oder wie die alle heißen.
Ja, eben. Also das ist ein eigenes Genre. Man würde sagen, das ist ein typisches Genre, das eben auf den Smartphones entstanden ist. Warum? Weil eben als Eingabefunktion dient dann eben nur das Touchen des Bildschirms zum Springen. Das ist halt dann relativ leicht auch umzusetzen. Und das gibt es eben umgesetzt. Am Commodore 64 erschienen sogar als offizielles Modul und am schönen transparenten Gehäuse. Und das ist faszinierend. Also, dass das am 64er auch die Animationen sind eigentlich alle Spielelemente da. Es ist natürlich irrsinnig schnell und butterweiches Scrolling, das ist das, was auch ein Commodore 64 so auszeichnet. Und ja, also das ist eben so ein Beispiel.
Okay, also du hast sozusagen ein Faible oder ein Fetisch für alte Hardware, die dann doch noch an ihre Grenzen ausgereizt wurde, um sozusagen gute, coole Computerspiele auf beschränkte Ressourcen zu machen.
Kann ich das so verstehen? Unter anderem, ja. Also es ist, natürlich geht es auch darum, dass man, wenn man den Commodore 64 zeigt, dass man dann die Klassiker natürlich auch präsentiert. Und es gibt viele Leute, die sich dann erinnern, die diese Zeit mitgemacht haben. Die wollen das meistens dann auch authentisch dann noch einmal wieder erleben.
Also richtig, nicht im Emulator, sondern am Broadcasten selber spielen, genau. Und den alten Joysticks.
Also wirklich mit den Original-Joysticks, wenn es geht, noch mit den Original-Fernsehern.
Eigentlich hast du ein Zeitreisemuseum. Ne?
Eigentlich schon, ja. Es ist halt auch wichtig, weil natürlich am Emulator kann ja jeder im Prinzip auf die gesamte Spielebibliothek zurückgreifen. Also gerade im Arcade-Bereich, du hast es ja auch kurz erwähnt, ist ja eins meiner großen Steckenpferde. Da kennt fast eh jeder MAME, das kann sich ja jeder irgendwie runterladen. Die ROMs besorgen, legal, illegal, scheißegal, so nach dem Motto. Aber man kann die Sachen halt antesten. Das ist natürlich ein sehr leichter Zugang. Mit authentischer Spielerfahrung hat das natürlich relativ wenig zu tun. Und selbst, man müsste jetzt sagen, gerade der Arcade-Bereich, selbst wenn ich jetzt sage, ich habe wirklich den Originalautomaten, den Original...
Und du hast ja Originalautomaten
in deiner Sammlung, ich habe auch Originalautomaten in der Sammlung. Ich habe einen riesen Fuhrpark an Originalplatinen, also mehr Platinen als jetzt Automaten.
Das heißt, du kannst einen Automaten mit mehreren Platinen dann bestücken?
So ist es, ja. Das sind halt Universalautomaten, das war ja auch damals schon so gedacht. Also das hat man jetzt nicht im Nachhinein, auf einmal diesen Kompromiss hat man nicht eingehen müssen, sondern das war damals, hat sich schon sehr, sehr schnell etabliert in den frühen 80er Jahren. Auch noch zu einer Zeit, wo es größtenteils von den Herstellern Dedicated Caps gab, also Automaten, die wirklich nur mit einem Spiel bestückt waren. Aber die Aufsteller sagten sich natürlich, als die wirklichen Kunden dieser Geräte, das ist für uns natürlich unpraktisch, wir müssen jedes Mal ein völlig neues Gerät kaufen. Das ist halt teuer, das ist halt, was mache ich mit dem alten Gerät? Also man hat sehr schnell sich überlegt, was wäre denn, wenn ich nur das Spiel wechsle. Und deswegen sind diese Universalautomaten und auch diese Standards, diese Anschlussstandards, die sind sehr schnell eigentlich entstanden in den frühen 80er Jahren schon.
Und deine Sammlung ist ja jetzt noch nicht öffentlich. Man kann dich sozusagen nur direkt kontaktieren, ob du wohin gehst und eine Sammlung machst oder jemanden in dein Reich hineinlässt. Aber du hast mir erzählt, ihr plant in Linz jetzt langsam schon etwas Ständigeres.
Also ich überlege, sage ich einmal, so seit circa 2-3 Jahren ernsthaft mit der Sammlung wirklich was auch im öffentlichen Raum zu machen. Die Sammlung ist ja halt auch für Privatverhältnisse schon viel, viel zu groß. Es sind auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel Equipment ist angeschafft worden, das für einen Sammler eigentlich nicht viel Sinn macht. Also zum Beispiel... Also zum Beispiel auch, dass man einen ganzen Fuhrpark hat an Monitoren und Fernsehern. Das brauchst du ja als Privatsammler normalerweise nicht. Du hast halt deine 3-4 Fernsehgeräte und du wechselst halt einfach die Konsolen, wenn du sie anspielen willst, an dem einen Fernsehgerät, das du halt primär verwendest. Und wenn du jetzt natürlich sagst, du willst eine sehr große Ausstellung, an sehr große Events ermöglichen, dann brauchst du halt diesen riesen Fuhrpark eben auch an Monitoren.
Also das und den hast du oder den baust du dir gerade
auf? Den habe ich auch schon, der wird natürlich zum Teil auch noch weiter ausgebaut. Es ist natürlich dann auch immer die Überlegung, exklusive und interessante Monitore zu verwenden, also nicht nur halt irgendwelche
Standard. Du hast ja diesen einen schönen runden Monitor,
zum Beispiel dieser Discoverer von Philips, genau, das wäre so ein Beispiel dafür. Es gibt noch eine ganze Bandbreite immer an so außergewöhnlichen Fernsehgeräten.
Jetzt zwei Fragen. A, wie kriegt man so eine tolle große Videosammlung zusammen, Videospielsammlung? Und B, wie machst du das logistisch, wenn du die Sammlung wohin führst? Hast du da einen riesigen Pritschenwagen oder einen Eisenbahnwagen oder fährst du da sehr oft mit der Schubkarre hin und her?
Also das eine ist, die Sammlung ist halt, ich sammle ja schon wirklich sehr, sehr lang. Ja. Also ich sammle jetzt sicher seit ca. 15, 20 Jahren.
Ja.
Und das andere ist...
Aber wie machst du das auch auf Versteigerungen oder fällt also das so nebenbei an?
Früher waren es halt größtenteils Flohmärkte. Das ist etwas, was halt jetzt so gut wie keine Relevanz mehr hat, weil du bekommst halt auch kaum mehr was.
Und natürlich die Standardgeräte... Kannst du sagen, ist der Wert schon gestiegen, wenn jetzt irgendjemand so einen alten Flipperautomat oder so...
Das kommt halt jetzt ganz drauf an. Also auch in der Sammlerszene gibt es halt immer wieder Auf- und Abbewegungen. Es gibt halt Systeme, gerade zum Beispiel die ganz alten Systeme, Atari 2600 und Philips GSM 1000, würde ich jetzt einfach mal sagen, sind im Preis eher gefallen. Vor allem die Standardspiele, weil die Generation, die das primär interessiert, ist halt die älteste Generation, die sich jetzt für Videospiele interessiert, und die haben die Sachen einfach schon und viele hören ja auch
schon. Also da ist der Markt schon gedeckt sozusagen.
Da ist eigentlich der Markt gedeckt. Also es gibt sicher auch junge Leute, die das irgendwie reizt, mit sowas sich auseinanderzusetzen, mit einer Materie, die sie ja persönlich gar nicht kennen können. Das gibt es schon, aber das ist halt doch eher ein verschwindend kleiner Teil. Und da würde ich auch sagen, sie wagen den Schritt, sich damit auseinanderzusetzen, deswegen, weil es eben auch günstig ist. Da sagt man sich halt, okay, so eine Konsole, das kostet halt vielleicht 20, 30 Euro, das kann man schon mal riskieren, und es gibt auch viele Leute, die probieren was aus, sagen sich, na gut, okay, ich habe es jetzt gesehen, also so wirklich toll finde ich es jetzt auch nicht, und stoßen es auch wieder relativ schnell ab, also das gibt es schon immer wieder. Das habe ich auch immer wieder erlebt, dass dann auch Heimcomputer, man schafft sich mal was an, man testet es mal so durch, man schaut sich das an und sagt sich, na okay, gut, jetzt habe ich es gesehen. Ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Sammler, dass ich dann mehr und mehr und in die Tiefe gehe, sondern ja gut, das halt, hat mich kurz begleitet auf meinem Lebensweg und auf Wiedersehen.
Okay, und zur Logistik, also
ja, zur Logistik.
Hast du ein großes Auto dann sozusagen?
Naja, also wenn natürlich, also ein Kombi ist halt schon von Vorteil, und wenn es dann um Automatentransporte und so weiter geht, dann muss man halt schon auch auf LKWs und auf Kleinbusse und so weiter dann zurückgreifen. Das ist auch ein großes Problem, das ist natürlich auch der größte Hemmfaktor für Leute, dass sie mit Arcades nichts anfangen, die Dinger sind sperrig.
Aber es ist gar nicht schwer, den ihren BKW einkriegen vernünftig.
So ist es, also das ist eben nur verständlich und normal.
Und du hast aber beruflich einen Vorteil, weil du sowieso...
ich handle eigentlich mit Antiquitäten, aber dort weniger mit Möbeln. Also von dem her ist das eigentlich kein Vorteil, muss man sagen. Und das andere ist ja eben, es war ja auch die Überlegung, dass es jetzt kurz angeschnitten, eben in Linz, also mit der Ansiedelung in Linz, in der Tabakfabrik in Linz, um genauer zu sein, auch ein bisschen in Zusammenarbeit mit dem AEC, also mit der Ars Electronica, mit dem Ars Electronica Center. Ich bin ja Wiener, ich würde natürlich auch liebend gerne was in Wien machen, aber da tat sich bis jetzt halt wirklich nicht sehr viel.
Also dir fehlt die Location sozusagen und die Subvention oder so,
das fehlt drumherum, genau, dass man das halt wirklich dementsprechend auf große Beine stellen kann. Und in Linz eben durch die Tabakfabrik, die ja wirklich ein Riesenareal ist und die halt massig Platz zur Verfügung stellen können, ergibt sich diese Möglichkeit, und das Nachverhältnis, das geografische zum AEC, da kann man dann natürlich auch sagen, das Thema ist schon präsent, seit Jahrzehnten dort präsent, da hat Linz eben auch den Vorteil.
Das heißt, schaut so aus, als schlägt Linz hin. Ne?
Naja, da gibt es doch diesen lustigen Spruch, wenn Linz beginnt. Also, und ich habe ja auch den Linz schon gesagt, also selbst wenn sich woanders dann noch was ergeben sollte, logischerweise wäre es mir auch persönlich lieber, wenn in Wien ein bisschen was passieren würde, dann bleibe ich Linz aber trotzdem treu. Die Sammlung ist ja auch wirklich so groß, dass man
also
da
ohne weiteres
zwei, drei Locations wirklich groß und gut bestücken, also das wäre an und für sich überhaupt kein Problem. Und also wie gesagt, ich habe schon Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Es ist schon sehr, sehr viel nach Linz auch gebracht worden. Also über 500 Umzugskartons sind dort auch schon eingebunkert. Und es ist auch schon ein größerer Fuhrpark an Automaten vorhanden. Und es war ja 2013 so, dass ich beim Ars Electronica Festival auch eigentlich einer der Top-Acts war. Also wir sind sehr groß auch von AEC gepusht worden und sind in den Mittelpunkt gerückt worden, und unser Ausstellungsbereich war sehr, sehr gut besucht. Also wir hatten
ihn, ist auch gut angekommen bei
den Leuten. Es ist sehr, sehr gut angekommen. Also,
ja, und hast du dann eigentlich, also wenn jetzt also der Horden von fremden, unbeaufsichtigten Kindern und Erwachsenen deine 30 Jahre alten Joysticks angreifen und mit ihren pizzaverklebten Fingern da deine Monitore betatschen, hast du dann eigentlich viele Ausfälle oder hält sich das in Grenzen? Also machen die Leute was kaputt, wenn man sozusagen sagt, das steht jetzt nicht nur in der Vitrine, sondern da darf ich auch selber dran herumwickeln?
Also es ist natürlich, muss man bei aller Freude, die ich jetzt auch empfinde, dass die Leute das verwenden und dass es ankommt und dass es auch verwendet wird, muss man natürlich dann schon auch ein bisschen trennen, was ist jetzt Vitrinenstück, was ist wirklich ein extrem seltenes Stück, was ist ein heikles Stück und was kann man halt auch der breiteren Bevölkerung sozusagen zur Verfügung stellen. Also das Unterscheidungskriterium muss man irgendwie auch einführen. Aber ich sage mir halt immer wieder, weil das wundert halt auch sehr viele Leute und auch Sammlerkollegen, da gibt es ja auch Leute, die lassen da wirklich niemanden ran, sie verwenden es vielleicht sogar selber nicht. Naja, das gibt es ja auch. Also Stichwort eingeschweißt sammeln, da kann ich sie auch gar nicht verwenden. Also ich sage mir halt, ich kann es ich kann es nicht ins Grab mitnehmen. Was habe ich davon, wenn ich das jetzt ansammle und eigentlich.
Ich höre das so ein bisschen raus. Dir macht das aber auch Freude, wenn du siehst, wie jemand sozusagen, wie du deine Freude teilen kannst, dass jemand genau da an dem Automat spielt und dieses Spiel sollte nicht.
Und das ist halt auch ein sehr interessantes Phänomen, die meisten Leute gehen von Haus aus relativ sachte mit den Dingen
um. Also es gibt ein bisschen Respekt ist schon da.
Ein bisschen Respekt ist da, das ist halt auch irgendwie wahrscheinlich auch die Freude, dass man das überhaupt spielen darf. Vielleicht viele denken sich, okay, normalerweise würde ich jetzt erwarten, dass das nur ein Schaukästen ist und ich darf mal hinschauen, aber ich darf es halt nicht angreifen, weil es ist halt was Altes und es ist vielleicht nicht mehr, vielleicht auch ein bisschen was Heikleres oder so. Also die meisten Leute haben da doch einen relativ respektvollen Umgang damit und sind eigentlich erfreut, dass sie spielen können.
Also deine Verluste halten sich in Grenzen
sozusagen. Das hält sich eigentlich extrem in Grenzen. Und ich meine Ausfälle, ich sage einmal so, bei der Elektronik ist es ja so, sie soll ja eigentlich auch regelmäßig verwendet werden. Man darf es halt nicht übertreiben. Weil ich jetzt natürlich Fernseher wirklich wochenlang.
Also wie ein Instrument, das gehört auch gespielt sozusagen.
Ja, also das berühmt-berüchtigte, wo wahrscheinlich auch jeder Techniker jetzt mit dem Kopf dann nickend vor dem Radio oder vor dem Computer sitzt, die Kondensatoren, die halt austrocknen.
Ja.
Und das passiert noch eher, als wenn ich sie halt gar nicht verwende. Das ist wirklich nur in einem Kasten stellen.
Hast du irgendeine Chance, alte Hardware zu reparieren, also die sozusagen an Altersschwäche stirbt, jetzt nicht an übermäßiger physikalischer Benutzung, sondern dass da irgendeine interne Batterie oder Kondensator, bist du da?
Also ein bisschen bin ich versiert, das werde ich mir natürlich auch selber alles beibringen müssen. Stichwort natürlich auch Raketbereich, das ist halt ein echtes Abenteuerfeld. Wo halt früher, also ich habe ja wie gesagt schon sehr lange mich damit auseinandergesetzt, also vor dem Internetzeitalter, da war halt vieles überhaupt nicht dokumentiert. Also man muss sich das so vorstellen, mein Zugang zu Automaten war so wie für jeden normalen anderen User, er hat keine Ahnung, was da drinnen eigentlich werkelt und wie das wirklich funktioniert und was ihn da erwartet. Der Blick hinter die Kulissen, das Aufmachen sozusagen der Rückwand des Automaten, sondern einmal zu staunen, aha, da ist ein Monitor, da ist eine Röhre, da ist noch ein Netzteil, da ist eine Platine und wie ist das alles angeschlossen, wie funktioniert das alles? Das war halt natürlich ein mühsamer, steiniger Weg, war halt oft auch damit verbunden, dass man dann auf einmal 12 Volt irgendwo reingeschickt hat, wo man es nicht reinschicken soll und es knallt mal kurz und es raucht irgendwo raus und man denkt sich, juhu, jetzt habe ich, gut, ich habe keinen Stromschlag gekriegt, aber ich habe jetzt vielleicht auch irgendwelche Werte ruiniert und habe halt dabei auch wieder was gelernt.
Du hast durch Erfahrung gelernt.
Durch Erfahrung halt gelernt,
Ich nehme an, es gibt im Internet jetzt eine sehr obskure Subgruppe der Automaten-Hacker sozusagen und Archäologen.
Also da tat sich natürlich in den letzten Jahren immens viel. Also eben auch wieder Stichwort MAME.
Der Emulator,
da ist es ja auch so, dass viele von diesen Emulatoren-ROMs stammen ja von Automatensammlern, die sind ja gebeten worden, ihre Platinen dorthin zu schicken, dass die auch ausgelesen werden können. Und man muss halt wirklich sagen, das ist auch ein absolut notwendiger Schritt, weil selbst als absoluter Freund der Original-Hardware brauche ich eigentlich auch dieses Wissen und brauche auch diese Techniker, die halt auf diese Art und Weise auch viele Daten bewahren.
Also das heißt, auch du als Original-Hardware-Sammler und Fetischist spielst MAME, wenn ich das richtig heraushöre, oder schätzt MAME?
Also spielen tue ich es nicht, aber ich schätze es immens.
Und vieles, kann man auch sagen, wäre wahrscheinlich sonst für immer verloren, so wenn das wenigstens nicht als Emulation
natürlich. Und es hilft uns eben auch, die Original-Hardware am Leben zu erhalten. Was ich mir vielleicht eher wünschen würde.
Und der Weg, an dem wir jetzt zuerst denken, na, dann schreibe ich halt die Firma an oder den Nachlassverwalter der Firma und schaue, ob ich das nicht kriege.
Das funktioniert nicht so wirklich. Also ich muss auch sagen, die
ist voll Wasser auf meine Mühlen von Creative Commons und freien Lizenzen. Und so.
Das funktioniert halt vor allem auch deswegen nicht, weil die Firmen sich eigentlich auch wundern, dass es da Privatleute gibt, die sowas überhaupt haben.
Also du sollst nicht den Produktlebenszyklus künstlich verlängern?
Ja, eigentlich schon. So mehr oder weniger. Es ist halt, man merkt halt eindeutig, der Konsument dieser Produkte ist ja der Aufsteller. Und es sollte eigentlich nur der Aufsteller sein, dass hier auf einmal sich eine andere Person
entwickelt. Du bist eigentlich unbefugt.
So gesehen ja, es wäre halt wirklich spannend, wenn man das jetzt wirklich rein rechtlich sich ansehen wollte, Es gibt ja auch immer im schönsten English gibt es ja dann auch immer wieder den Hinweis, dass dieses Spiel auch nur in einem bestimmten Land verwendet werden darf.
So analog also, zu den TV-Rechten und
genau, und also eben, was du siehst, das ist halt nur für Japan, ja, das ist nur für USA oder das ist nur für den asiatischen
Raum. Nicht nur, dass du das gar nicht haben sollst, du hast es noch im falschen Land, das ist schon mehrfach verboten.
Also, ich meine, für wen gilt dieser Spruch dann eigentlich und was sollte damit eigentlich abgedeckt sein? Also das ist natürlich auch nirgends wirklich großartig.
Und gilt ein Recht aus den 60er Jahren jetzt
ja, noch? Ja, ne? Also ich könnte dir das gar nicht wirklich beantworten.
Aber gibt es nicht so etwas wie, große Autohersteller haben das ja, die lächeln dann zwar über die Leute, die Oldtimer zusammenschrauben, aber tun halt aus Imagegründen dann doch die verwöhnen mit Ersatzteilen. Gibt es solche Tendenzen bei namhaften Firmen jetzt?
Oder? Naja, also man könnte jetzt eine Sondersache herausbieten, das wäre die japanische Firma Cave.
So wie die Höhle?
So wie die Höhle geschrieben, die hat sich eben spezialisiert auf klassische Schmaps, also Shoot'em-ups. Sind eben auch bekannt geworden durch ihre Bullet-Hell-Shooter. Also das ist eben eine Weiterentwicklung des Shooter-Genres. Und da war eben dieses interessante Phänomen, dass die tatsächlich schon bemerkt haben, es gibt sowas wie eine private Sammlerszene. Und sie haben dann gezielt in den letzten Jahren diese Sammlerszene mit Produkten beliefert.
Das heißt, die haben eine Nische, die sie bedienen sozusagen.
Ja, genau. Also das ist interessant, das ist wirklich in der gesamten Arcade-Geschichte sicher die größte Obskurität, die sich eben ergeben hat.
Und da kommt das dann halt eine Evolution.
Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon, aber es ist halt wirklich also die Nische der Nische der Ultra-Nische, muss man schon fast sagen. Also das auch wenn man bedenkt, dass Video- und Computerspiele im Netz unglaublich gut dokumentiert sind, dann ist trotz alledem dieser Bereich...
Alte Automaten ist eine Nische.
Ist halt eine Nische.
Und nichtsdestotrotz ist die Nische vernetzt. Ja. Also gibt es sozusagen das Internet-Leitmedium oder das Forum, wo sich alle die Automatensammler austauschen? Ja,
da gibt es natürlich diverse Foren. Also gibt es international, gibt es deutschsprachig, gibt es dann eben sogar deutschsprachig mehrere
Foren. Und das findet man auch, das ist kein Geheimwissen.
Das findet man auch, also Arcade-Info zum Beispiel oder die andere Seite. Also es gibt so eben zwei große Foren. Arcade-Zentrum ist, glaube ich, dann die andere Seite. Die einen haben halt ein bisschen mehr den Schwerpunkt wirklich nur auf alte Caps, auf alte Dedicated Caps aus den 80er Jahren. Und dann die anderen haben vielleicht ein bisschen mehr den Schwerpunkt auf die moderneren Geräte, auf japanische Sit-on Caps, konzentriert sich auf Spiele aus den 90er Jahren früher bis spätere 90er Jahre. Also es gibt da natürlich auch wiederum Differenzierungen. Auch wie man Geräte restauriert, dass man wirklich sagt, okay, es muss halt auch schon wie neu und es ist halt ein schönes Wohnzimmer-Accessoire und die anderen sagen sich, nein, es muss halt unbedingt alles im Originalzustand sein und es muss halt wirklich Atari gebrandet sein und es darf halt nicht die Seite nachgedruckt sein und so weiter. Also, ja, wie überall.
Nische allein reicht ihnen nicht, ja, zumindest noch nicht, gegeneinander.
Ja, natürlich, und da gibt es auch wieder Grabenkämpfe und so weiter, also das.
Jetzt zurück zur Game Jam. Du warst jetzt sozusagen erstmals mit deinen alten Automaten in einer Game Jam als Museum sozusagen. Und die Mehrzahl der Teilnehmer ist ja größtenteils jünger zum Teil als deine Ausstellungsstücke. Haben die jetzt neben den ganzen Ideen finden und Programmieren auch Zeit gehabt, sich hinzusetzen und ein bisschen mit deinen Automaten zu spielen? Hast du da was erlebt?
Oder ja, also doch.
Das eher aus der Ferne beäugt?
Also einerseits natürlich, man freut sich, dass da dieses Rahmenprogramm existiert, dass man vielleicht auch wirklich physisch eingebettet ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ja am Rand sozusagen der Veranstaltung auch platziert ist, dass man da also eingebettet ist in diesen Rahmen. Man hat natürlich in der Game Jam an sich schon relativ wenig Zeit für etwas anderes, als hier einen Output zu liefern, einen kreativen Output zu liefern, zu programmieren, herumzutüfteln. Aber ja, doch der eine oder andere in einer kürzeren Pause kam dann schon vorbei, hat sich eben hingesetzt, hat sich eben auch, es gab auch ein paar Leute, die sich dann wirklich, die nicht unbedingt spielen wollten, sondern die sich einfach erkundet haben, was es da nicht alles gibt. Und
also für dich war das jetzt keine verlorene Zeit da?
Sondern natürlich keine verlorene Zeit. Was vielleicht auch, wir werden das vielleicht nachher da noch ein bisschen nachholen, also eben wieder Stichwort Linz, es ist eben für 2014 ein riesengroßes Festival auch geplant, im Zeitrahmen vom 12. bis 14. September. Das ist eine Woche gleich nach dem Ars Electronica Festival.
Weiß man schon, wie der Name heißen wird?
Wir haben leider also, noch keinen Namen.
Das ist wir das reden einzige, jetzt vom noch unbenannten Festival
in Linz. Genau, vom Gaming Festival von Linz. Wir werden natürlich mit Informationen so bald wie möglich hinausgehen. Aber was ich vielleicht so früh wie möglich auch noch platzieren möchte, ist der Hinweis, dass eben alle Entwicklerstudios Österreichs und Ausbildungsstätten Österreichs hier sehr, sehr gern eingeladen sind, sich hier einzubringen. Also wir wollen sowas wie eine Art Leistungsschau bieten. Das Ganze wird eben in der Tabakfabrik stattfinden.
Also wo auch deine Museumssachen
genau, sein. Genau, also natürlich meine Museumssachen, das ist ein bisschen so wie das Kernstück. Wir werden ca. 20 Automaten dort präsentieren. Wir werden eine umfangreiche Auswahl von Konsolen und von Heimcomputern spielbar aufstellen, so ähnlich wie wir es hier auf der Gamejam haben, nur mit dem Faktor mal 10. Und wir werden natürlich auch Vitrinenstücke haben, wo man dann eben wirklich ganz
also jetzt schon vormerken, links September.
Wird glaube ich wirklich was ganz, ganz Großes werden. Soll eben einerseits eben, dass man spielbare die Geräte einfach erfahren kann, so wie es jetzt hier im ganz kleinen Rahmen bei der Gamejam ist, aber eben auch, dass sich Ausbildungsstätten präsentieren können, dass eben Projekte, die schon vorhanden sind, präsentiert werden, dass Dinge, die im Entstehen sind, präsentiert werden, dass sich die Leute vernetzen. Es soll auch einen künstlerischen Aspekt geben, wo dann Leute zum Beispiel eine In-Game-Fotografie-Ausstellung machen, Chiptune-Musik, vielleicht dann sogar Stand-Up-Comedy, die Retro-Börse wird dort vorhanden sein und. Also es ist wirklich so groß wie nur irgendwie
angelegt. Letzte Frage zur Gamejam noch, weil ich finde das lustig. Du hast lauter Automaten, aber du hast nie selber ein Spiel programmiert, wenn ich das richtig verstanden habe.
Stimmt.
Und hast du jetzt durch die Gamejam ein bisschen Lust gekriegt, doch einmal...
Ja, also das Programmieren, ich meine, das ist ja zum Beispiel auch eine sehr, sehr lustige Sache, weil mein Vater ja Programmierer war.
Ach so, liegt in der Familie.
Und ja, einerseits liegt es in der Familie, andererseits hat er, wie ich noch sehr jung war, also noch ein Kind war, den Entschluss gefasst, mit der ganzen Szene zu brechen.
Aha.
Und er verwendet wirklich seit Jahren keinen Rechner mehr. Also das ist eben,
Computer,
also alles, was irgendwie mit Computer zu tun hat, also hat er dann eigentlich völlig ad acta gelegt. Als Kind haben wir gemeinsam relativ viel Atari 2600 gespielt, also diesen Bezug gab es dann natürlich schon auch. Also ja, einerseits hat es mich schon auch natürlich immer irgendwie gereizt, sowas selber zu machen, aber das Programmieren an sich, weiß ich nicht, also ja, in Basic damals am 64er und am Amiga hat man sich ein bisschen herumgespielt und dann hat man halt so ein Lotto,
Zahlenraten
und solche Sachen, also so kleinste Sachen schon oder auch manchmal so ein Listing abgetippt und so. Aber so richtig ernsthaft und
dass man sagt, okay,
das eigentlich nicht. Also ich merke es jetzt halt auch immer wieder, ich habe glaube ich ziemlich viel so an ihren Ideen als Outputs oder ich gehe halt auch
mit auch ein wandelndes Lexikon der Spiele,
ja, die schon das gegeben natürlich, hat, ne? Das natürlich auch, ja. Und es ist, also ich merke es jetzt auch da bei der Game Jam, ich gehe schon gern auch zu den einzelnen Teams, höre mir das gern an und liefere vielleicht auch ein paar so Ideen.
Also du hast durchaus auch mit den anderen so kommuniziert?
Ja, natürlich das schon auch. Ja, klar, das natürlich schon. Aber ja, also da jetzt wirklich zu sagen, ich weiß nicht, einmal habe ich das versucht vor ein paar Jahren, so ein Interactive Fiction Buch, aber das ging ziemlich in die Hose. Okay. Also da könnte ich mich wieder am Peter Burkhardthofer orientieren, wo er sagt, okay, lerne aus den Fehlern
Style,
ne? Und lerne halt auch schnell. Ja. Also natürlich, man lernt durch all diese Dinge, lernt man halt dazu. Es ist halt, und wahrscheinlich, das sollte man sich als Skill antrainieren, dass man halt schnell auch loslassen kann, schnell auch mit diesen Verlusten, schnell auch mit der Erfahrung etwas nicht zustande zu bringen. Oder was er glaube ich auch extra noch einmal dezidiert erwähnt hat, ich habe eine Idee, die kommt im Team nicht an, da sagen halt sehr, sehr viele Leute, du, das ist aus den und den Gründen nicht machbar, oder es löst nicht die Euphorie aus, die man selber der Idee gegenüber hat, dass man hier loslässt, dass man nicht klammert, weil das kann dann auch nicht funktionieren. Ich glaube, das ist ein Skill, das ist glaube ich auch für die Gamejam verdammt wichtig. Was ich so bewundere an der Gamejam, die jetzt läuft, dass die Leute sehr konzentriert arbeiten. Also da unglaublich schnell von 0 auf 100, also auf 100 in dem Sinne, dass ich ein ganz konkretes Ziel habe, das ich jetzt ansteuere. Da wird nicht, naja, wir könnten doch das machen.
Du meinst, es gibt keine lange Komiteesitzung und keine Palaverrunden,
also, sondern was relativ lustig ist, weil mit Linz waren wir ein bisschen vernetzt und da habe ich dann über Facebook mitbekommen, sie haben 5 Stunden gebrainstormt. Was mich da in Wien so fasziniert hat, wir hatten ja wirklich nur diese halbe Stunde, dann musste das Thema eigentlich gefunden werden. In dieser halben Stunde, in dem kleinen Team, wo ich drin war, haben wir eigentlich 5 Themen abgehandelt, haben uns dann auf eines festgelegt. Und das haben ja auch alle anderen Teams so gemacht. Die Präsentation durfte nicht länger als eine Minute Sounddesign, da wurde gezeichnet, da wurde erklärt. Ich habe mir sehr, sehr vieles auch von diesen Erklärungen gemerkt. Wenn ich zu den Teams gegangen bin, habe ich die dann auch sozusagen wiedererkannt und halt wiedergegeben, was eigentlich so ihre Grundidee war, und habe das ein bisschen abgeklopft, was davon verwirklicht wurde. Also was mich da echt fasziniert, ist eben diese Professionalität. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass da sehr viele Leute sind, die da schon in der Branche tätig sind, die Erfahrung haben. Und was mir halt auch auffällt, ist, die Leute sind Professionalisten, auch dass zum Beispiel dieses Soundteam, das da ist, also durch und durch Profis, also da ziehe ich absolut den Hut davor, überhaupt wie diese ganze Veranstaltung hier über die Bühne geht. Es ist toll, also für mich absolut faszinierend, kann ich wirklich nur an jeden empfehlen, sich das mal anzuschauen. Wir haben ja auch diese Public Hour gehabt, wo dann sehr viele Kinder auch da waren, Schulklassen da waren. Und es war nicht nur, was auch so faszinierend war, es war nicht nur so eine Herumtollerei, dass man sagt, juhu, da sind Spieler, da wird jetzt herumschrien und so weiter, sondern die Leute gehen schon sehr gezielt auch hin zu den einzelnen Entwicklern, zu den Entwicklerstationen, probieren was aus, hören zu, nähern sich auch wenn sie noch kleine Kinder sind, eigentlich mit einer gewissen Ehrfurcht unter Anführungszeichen diesen Spielen gegenüber. Also war sehr, sehr faszinierend. Also bin durch die Bank fasziniert von der ganzen Veranstaltung.
Okay, Dankeschön.
Bitte.
Super, war fast eine halbe Stunde.